Trau nie etwas, das selbst denken kann, wenn du nicht sehen kannst, wo es sein Hirn hat.
Das war ein Zitat über Artefakte. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte sind magische Artefakte. Wir haben uns nämlich überlegt, in dieser Folge wollen wir mal uns ein paar magischen Artefakten widmen. Und da haben wir uns 5 verschiedene ausgesucht. Wer übrigens weiß, über welches Artefakt das Zitat am Anfang geht, der darf das mal gerne in die Kommentare schreiben.
Super Idee.
Magst du denn uns mal erzählen, für welche Artefakte wir uns entschieden haben?
Ja, ich hatte anfangs eine sehr lange Liste gemacht und da hat Antonia dann gesagt, nein, das sind zu viele. Dann dachte ich erst so, nee, bestimmt nicht. Aber wir haben einiges über einige Artefakte rausgefunden, weshalb es sinnvoll ist, das jetzt ein bisschen zu trennen. Deshalb haben wir uns in dieser Folge um das Denkarium gekümmert, den Zwei-Wege-Spiegel, die Heuler, die Stundengläser und das Schwert von Godric Gryffindor. Ist eine bunte Mischung, wie ich finde.
Ja, das finde ich ganz gut so.
Ja, das denke ich nämlich auch. Dann wird es nicht langweilig und wir springen so ein bisschen hin und her. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und tatsächlich hat es auch Spaß gemacht, das so vorzubereiten.
Ja.
Weil man ja nicht so oft darüber nachdenkt. Die sind einfach immer da.
Genau, ich fand es auch eigentlich ganz spannend. Und es wird auf jeden Fall auch noch eine zweite Folge geben, weil wir noch viele, viele auf der Liste haben. Und
ja, ja.
Vielleicht können wir auch mal eine über dunkle Artefakte, also schwarzmagische Artefakte machen. Oder vielleicht habt ihr ja auch noch Vorschläge, welche Artefakte jetzt noch fehlen und welche wir noch unbedingt besprechen müssen.
Genau, dann schreibt es uns, dann nehmen wir das mal mit auf.
Genau, und bevor wir starten, haben wir auch noch eine Ankündigung. Und zwar haben wir ja schon ein bisschen angeteasert, dass wir an neuem Merch sitzen und den wird es auch Ende des Monats auf unserem Shop geben. Da müsst ihr also entweder uns bei Insta nochmal folgen oder regelmäßig in den Shop vorbeischauen. Wir werden es aber bestimmt auch nochmal in der Folge ankündigen, wenn es dann letztendlich draußen ist.
Ja.
Aktuell sind wir noch kreativ. Aber ich glaube, es wird ganz cool.
Wir bereiten das quasi vor. Wir werden auch nochmal versuchen, es vorher zu bestellen für uns, um das alles einmal anzuprobieren und ein paar Bilder für euch zu machen, damit ihr vielleicht vorher schon wisst, wie das alles so aussieht. Und vielleicht gibt es eine kleine Sneak Peek.
Ja, und es gibt auf jeden Fall auch ein paar neue Sachen, die es jetzt vorher noch nicht in unserem Merch-Shop
Stimmt,
gab.
Ja,
und
genau.
Zwar können wir ja vielleicht schon mal verraten, es wird einen Tanktop geben. Das hatte sich auch jemand gewünscht.
Ja.
Und es gibt jetzt auch Caps. Also jetzt noch nicht, bald.
Ja. Und ich habe auch schon länger her, aber vielleicht muss ich es nochmal wiederholen, dem Anbieter, bei dem wir sind, geschrieben, dass wir Socken gerne hätten. Weil ich finde, Socken sind ein Muss, aber bis jetzt haben sie darauf nicht reagiert. Ich bin auch nicht die Einzige, die da den geschrieben hat.
Nee, Socken wäre schon
gut. Und nach Socken
ey.
Gefragt hat, weil Socken sind wirklich das Beste, da fragt ihr auch nach. Leider können wir da noch nichts bereitstellen.
Nee, wir sind dran. Gut, dann würde ich sagen, starten wir mit der Folge. Und unser erstes Artefakt ist das Denkarium. Und da würde ich einfach direkt mal mit dem Namen anfangen. Das Denkarium heißt auf Englisch Pensive und es ist eine Kombination aus den englischen Wörtern Pensive, aber anders geschrieben. Das bedeutet nachdenklich und Sieve, das ist das Sieb.
Mhm.
Also es ist quasi, ne, es siebt vielleicht so deine Gedanken raus. Finde ich sehr passend.
Clever, as usual, zumindest oft.
Fun Fact, die Holländer, die haben das Denkarium einfach wörtlich übersetzt, Gehirnpfanne genannt.
Ah, okay. Das klingt sehr angenehm.
Das klingt so ein bisschen, als würdest du die so auf den Kopf bekommen und dann wie bei Rapunzel, weißt du, dem Disney-Film.
Oh, ja, ja. Ja, genau. Die hat auch eine Pfanne. So eine gusseiserne.
Die hat auch eine Gehirnpfanne.
Ja. Das ist verrückt. Das Denkarium dient dazu, Erinnerungen zu sammeln und sie später anzusehen. Also man bewahrt sie quasi auf, um sie sich wieder anzuschauen. Und Denkarien, auch komische Mehrzahl, finde ich.
Mhm.
Denkarien sind sehr selten und besitzen ja eine große magische Kraft in sich. Sie sind auch etwas sehr Persönliches, weil sie ja die ganz eigenen Erinnerungen zeigen können, die man vielleicht lieber geheim halten wollen würde und auch sonst niemanden zeigen möchte. Und was noch dazu kommt, man kann mit dem Denkarium seine Erinnerungen ja so ein bisschen vergessen.
Ja, das habe ich mich später noch gefragt, wie das genau funktioniert.
Genau, also ich nehme das mal kurz vorweg, weil ich das hier eh stehen habe, weil ich nämlich glaube, dass die Erinnerungen, die du durch das Denkarium quasi festhältst, die bleibt so, wie sie ursprünglich war, aber die in deinem Kopf wandelt sich ja ab. Weil das ist ja der natürliche Prozess in deinem Gehirn. Das heißt, ja,
die wandert irgendwann ins Langzeitgedächtnis, aber halt nicht mehr ganz so intensiv, wie sie vielleicht mal war. Ne? So, sondern man weiß noch, ach, da war was.
Ja, genau, so halt wie so ein Stichpunkt. Genau, ja, okay. Und das was du im Denkarium sehen kannst, ist ja quasi das Unverfälschte, wenn du es nicht abfälschst, so wie Slughorn das macht, dann hast du quasi immer das, was mal aktuell war. Und das ist ja eigentlich ganz interessant.
Ja, ich finde das total krass, weil das Denkarium ist ja fast detaillierter als dein Unterbewusstsein. Also ich sag mal so, wenn du dich jetzt irgendwo unterhältst mit einer Person, dann kannst du dich ja vielleicht nicht unbedingt daran erinnern, was hatte die Person an bei der Unterhaltung oder ne, welche Ohrringe oder was war im Hintergrund oder so. Und das Denkarium speichert ja aber jedes Detail.
Ja, genau.
Also alles. Auch die Kleidung, wohin die Person geguckt hat in dem Moment und so. Also wirklich alles. Das ist schon crazy. Und ich glaube, deswegen ist es auch so selten, weil eigentlich würde man jetzt erstmal denken, boah, mega praktisch, wieso hat das nicht jeder Zauberer? Aber ich glaube einfach, dass es etwas ist, wovor viele auch Angst haben.
Ja, na klar. Das ist ja.
Und nur so mächtige Zauberer, glaube ich, können das auch wirklich so beherrschen und sortieren und anlegen, dass es auch Sinn macht.
Ja. Ja, genau. Genau, es könnte nämlich sein, dass wenn da irgendwer dahergelaufen ist, kommt vielleicht so wie bei, also nehmen wir Harry als Beispiel, der das ja verwenden kann, aber ich könnte mir vorstellen, dass Harry zumindest ohne eine Einweisung sowieso das nicht so verwenden könnte, wie man das braucht.
Nein, nein, nein.
Und so Leute wie Snape, Slughorn, Dumbledore, ne, die können das halt als Quelle nutzen. So wie ja auch das Denkarium verwendet wird in Hogwarts als Wissensquelle.
Ja. Ich werfe einmal kurz das Aussehen des Denkariums ein. Das Denkarium ist ein Stein- oder Metallbecken, in das oft Runen oder altertümliche Symbole eingraviert sind. Es ist gefüllt mit einer silbernen Substanz. Und das Licht, was aus dieser Substanz herausstrahlt, ist hell, also so weiß bis silber. Und dieser Nebel drin ist so ein bisschen wolkenartig und die Flüssigkeit bewegt sich auch unablässig. Und Harry beschreibt es so ein bisschen als Licht, was flüssig gemacht wurde, oder Wind, der fest gemacht wurde. Also das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben und das, finde ich, trifft es ganz gut. Und eben dieses Licht, diese Substanz, das sind eben diese Gedanken und die Erinnerungen, die Zauberer dort abgelegt haben.
Ist es auch im Buch, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, dass die wie im Film da so silber die Erinnerungen angezeigt werden, wenn man die so aus seinem Kopf rauszieht? Ja, ne? Weil das sind ja dann sowieso Fäden.
Genau, also wenn man eine Erinnerung aufbewahren will, dann zieht man so ein silbernen Erinnerungsstrahl aus dem Kopf heraus und fügt ihn eben mit dem Zauberstab in das Denkarium hinzu.
Ja, genau.
Ja, und wenn man die Erinnerung dann wieder angucken möchte, dann muss man seinen Kopf in die Flüssigkeit stecken und sich das Ereignis als Außenstehender quasi nochmal angucken. Also es ist wirklich so, als würde man in die Vergangenheit reisen. Also man ist nicht mehr, also wenn Dumbledore jetzt eine alte Erinnerung von sich selbst anguckt, ist er nicht er selbst, sondern er guckt auch auf das Geschehen drauf.
Ich finde das lustig. Du hast jetzt gesagt, ja, da muss man seinen Kopf da reintauchen. Und ich habe eine Theorie gelesen, dass man seinen Kopf da eigentlich gar nicht reintauchen muss. Sondern
ja, davon rede ich seit Jahren.
Nur Harry,
dass Harry das macht und Dumbledore denkt sich immer so, was macht der da?
Nein, Dumbledore korrigiert ihn auch nicht, weil er es so lustig findet.
Ja, genau, der macht sich darüber lustig, aber das kann nicht sein.
Du kannst auch so deinen Finger so da rein tippen.
Nee, es geht nicht. Also ich habe
das nochmal nachgelesen. Du musst deinen Kopf da reinstecken.
Ja, das ist offiziell JK approved, dass man mit dem Kopf rein muss.
Das finde ich aber so unwürdig.
Aber ich dachte mir das auch ganz lang. Ich habe immer gedacht, das war ja jetzt nur Zufall, dass Harry da seine Nase zu tief reingesteckt hat.
Ja.
Wahrscheinlich macht man das ganz anders. Und Dumbledore denkt sich jedes Mal so, ist der doof. Aber nee, das macht man wohl wirklich so. Irgendwann, ich glaube, weiß es gar nicht mehr so genau, gehen Dumbledore und Harry auch gleichzeitig rein oder so und dann machen die das auch beide mit dem Kopf.
Okay.
Ja. Aber es wäre wirklich witzig.
Ja. Also ich fände es lustig, wenn das würde auch zu Dumbledore passen, zumindest zu dem Dumbledore, den wir aus dem ersten Buch von.
Davon rede ich wirklich schon seit Jahren. Diese Theorie habe ich bestimmt schon 50 Mal erwähnt, weil ich mir jedes Mal denke, weird. Wenn man sich diese Erinnerungen anguckt, hat man ja keinen Einfluss mehr auf das Geschehen. Also man kann nichts und niemanden berühren und auch nichts ändern und man wird auch nicht wahrgenommen. Also es ist jetzt nicht so wie bei einer Zeitreise oder so.
Genau.
Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass man ja auch Erinnerungen aus dem Denkarium herauskommen lassen kann, zumindest so für ein paar Zitate oder sowas.
Mhm.
Das sehen wir auch einmal bei Dumbledores Denkarium. Und gefährlich wird es ja vor allem, wenn man auch Erinnerungen von anderen Zauberern und Hexen angucken kann, weil du hast ja schon gesagt, das ist eigentlich sehr was sehr Privates und in der Regel speichert man ja auch nichts einfach Unwichtiges, Unwesentliches im Denkarium, sondern nutzt es ja vor allem, um irgendwie die Gedanken und Ideen zu sortieren, zu analysieren und auszuwerten. Und das ist ja quasi fast noch intimer als ein Tagebuch. Und deswegen werden Denkarien auch oft bei einem Tod mit der Person zusammen beerdigt.
Ja, macht ja Sinn.
Also
oft
ist der Zauberstab und das Denkarium dann mit im Grab.
Ja. Genau, und man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel Erinnerungen in kleinen Fläschchen aufzubewahren. Dumbledore benutzt zum Beispiel so Kristallfläschchen, weil er Style hat. Man kann aber statt diese schönen Kristallfiolen zu benutzen, auch jedes Fläschchen nehmen, was es so gibt, weil Hermine zum Beispiel Harry auch schnell irgendein kleines Glasfläschchen gibt, um Snapes Erinnerungen einzusammeln, kurz bevor Snape stirbt. Man muss eigentlich nur sicher gehen, dass die Gefäße, wo man die Erinnerungen aufbewahren möchte, einfach fest verschlossen sind, damit sie nicht entweichen kann. Also man kann die dann sich auch sortiert wahrscheinlich irgendwo hinstellen, bis sie dann zum Einsatz kommen.
Was passiert denn, wenn deine Erinnerung irgendwie auf den Boden fällt?
Ich könnte mir vorstellen, die verblastern und ist weg. Die bleibt da ja nicht liegen.
Nee, aber dann hast du sie ja auch nicht mehr im Kopf.
Da hast du Pech gehabt.
Das ist ja wirklich blöd.
Ein Spiel mit dem Feuer. Ja, stimmt. Aber es kann ja nicht sein, dass sie dann da liegen bleibt.
Nee, ich glaube, die verpufft dann oder so.
Ja, wahrscheinlich. Die verschwindet dann einfach. Also die ist ja erst dieser Strang und dann löst er sich vielleicht einfach in nichts auf und dann ist es weg. Ist halt blöd, wenn, aber ich meine, da kommen wir dann ja zu der Fragestellung, ob die Erinnerungen in deinem Kopf sind. Und du entnimmst sie und sie sind weg. Du musst dir also nur merken, dass du sie irgendwo gespeichert hast.
Nee, ich glaube, die sind halt schwächer da.
Genau, so genau, wie ich ja auch vermutet hatte. Also die verblassen dann mit der Zeit.
Aber wahrscheinlich reicht es dann nicht mehr, um noch eine Erinnerung daraus zu ziehen.
Das, ja, würde ja Sinn machen, weil sonst hättest du ja eine unendliche Range an Erinnerungen. Aber ich glaube nicht, dass das möglich ist, weil man kann ja, das denke ich mir halt bei so oft, du kannst ja nicht mit wenig Einsatz viel erwarten. Also muss schon alles geben, also diese gesamte Erinnerung. Und es bleibt nur noch bruchstückhaft am Ende übrig in deinem Bewusstsein. Ja,
alles andere wäre unlogisch.
Genau. Also ich habe jetzt auch oft gelesen, dass manche sagen, dass die Erinnerung dann ganz weg ist und du dich nur noch an den Vorgang erinnern kannst, dass du deine Erinnerung entnommen hast. Aber das macht ja gar keinen Sinn, weil das machst du ja dann, wie Dumbledore, machst du ja voll häufig.
Ja. Ja, vor allem, was ist, wenn du es dir wieder anguckst? Das wäre ja dann irgendwie doppelt drin und so, das wäre ja komisch.
Und, weißt, ganz ehrlich, wenn du es aus deinem Kopf rausnimmst und die Erinnerung weg ist und du guckst sie dir danach an, weißt du dann noch genau, worum es geht? Nee, das ist ja dann für dich auch komplett neu, das macht ja gar keinen Sinn. Du willst die ja nochmal angucken, um die Erinnerung aufzufrischen, um Dinge zu sehen, die du vorher nicht gesehen hast.
Ja, also die kann nicht komplett weg sein.
Nein, das macht gar keinen Sinn, weil wenn du dir die nochmal angucken möchtest, um Details zu erfahren, die du vielleicht übersehen haben könntest, musst du ja schon eine Idee haben, weil sonst musst du die Erinnerung ja 12-mal angucken. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass du das vielleicht, wenn du dich richtig gut mit Denkarien auskennst und so mega Profi bist, dass du anderen absichtlich Erinnerungen klauen kannst und sie so speichern kannst, sodass sie wirklich weg sind.
Klauen weiß ich nicht. Ja, meinst du? Nee.
Weiß ich nicht.
Ich glaube nicht.
Warum sollte das nicht möglich sein? Dass man das auch dunkel verwendet.
Ja, weil ich glaube, die Person muss selber aktiv aktiv auch daran denken.
Imperio.
Ich glaube, du kannst nicht einfach irgendwas abziehen.
Imperio.
Ja, bei Imperio ist dein Bewusstsein, glaube ich, gar nicht scharf genug, als dass du jetzt deine Erinnerungen durchforsten kannst und die dann so explizit. Ich glaube, das ist schon ein aktiver Vorgang. Ich glaube tatsächlich, dass Gedanken, jetzt nehmen wir mal Oklumentik raus, relativ sicher sind, solange du sie nicht freiwillig hergibst. Und wenn Dumbledore jetzt zum Beispiel von diesem Odgen, von diesem Ministeriumsmitarbeiter, ja, Erinnerungen, genau, hat, dann hat er die bekommen, weil er ihn überzeugt hat. Wie er ihn überzeugt hat, das wissen wir alles nicht.
Imperio.
Oder so eine Hokey, diese Elfin da.
Ja, genau.
Dann hat er die halt irgendwie überzeugt, wie gesagt. Aber ich glaube, dass die schon selber aktiv ihre Erinnerung rausholen muss. Also ich glaube nicht, dass du einfach bei jemand anderen den Zauberstab dranhängen kannst und sagst, gib mal her.
Nee, das nicht. Nee, das wäre Quatsch. Ich fände es jetzt nicht so abwegig, weil viele Dinge, die ja erst neutrale oder gute Artefakte sind, man ja auch schnell missbrauchen kann. Und dann,
ja, das auf jeden Fall. Haben wir ja bei Slughorn auch gesehen.
Ja.
Der manipuliert ja auch seine eigenen Erinnerungen, weil er sich eben so für dafür schämt.
Ja, genau.
Das ist ja auch kein guter Umgang damit.
Ja, genau. Das ist ja nochmal ein bisschen anders.
Ja, aber lass uns doch einfach mal zu den Bücherereignissen kommen, oder?
Ja, können wir machen.
Das erste Mal sieht Harry das Denkarium im vierten Teil in Dumbledores Büro. Es handelt sich hierbei um Schuleigentum. Also das Denkarium wird seit jeher von Schulleitern benutzt und ausnahmsweise wird eben dieses Denkarium nicht mit den ehemaligen Schulleitern begraben, sondern bleibt einfach im Büro.
Das ist ja super clever, weil dann hast du ja quasi die Geschichte Hogwarts brühwarm.
Ja, wenn das so lang schon da ist, wäre das natürlich nice.
Es muss ja nicht mal die ganze Zeit sein. Kann ja auch, selbst wenn es die letzten 200 Jahre waren, mega gut. Dann hast du ja quasi alles ziemlich genau.
Wie so Schülerakten.
Ja, du kannst die Entwicklung Hogwarts voll gut nachempfinden. Ich meine, klar, die Gemälde der verschiedenen verstorbenen Schulleiter bringen natürlich auch schon was, weil die ja auch aktiv sind. Das ist natürlich auch spannend. Aber dieses Denkarium sind ja auch dann diese Erinnerungen. Und wenn du nochmal was brauchst, macht das ja voll Sinn. Das einzige Problem, was ich dabei sehe, ist, dass es hundertprozentig keine Regelung dafür gibt, welche Schulleiter dieses Denkarium wie benutzen, sodass nicht vermutlich die richtig wichtigen Dinge, die Meilensteine Hogwarts, dort verewigt werden. Weil es würde ja total Sinn machen, zum Beispiel jetzt, wenn wir im vierten Teil bleiben, dass Teile des Trimagischen Turniers da auch festgehalten werden. Einfach weil das ein Riesenevent ist und was da passiert.
Ja, oder bei der Eröffnung von der Kammer des Schreckens beim ersten Mal oder so.
Ja, das ist total wichtig. Oder halt auch dieser Rise of Voldemort, das muss da ja auch mit rein, damit man das nochmal in der Zukunft nachschauen kann, was ist da passiert, was waren die Anzeichen, wie ist das gekommen, wie können wir, ne, was für Schüler waren das?
Ich frage mich halt, hat das auch einen begrenzten Speicher?
Nein.
Meinst du, Phineas Negillus Black hat einfach mal so random irgendwelche Sachen da rausgelöscht, weil er so meinte, nee, brauchen wir nicht.
Ja, bestimmt. So werden das alle Schulleiter machen und das macht ja wieder keinen Sinn. Deshalb, es macht ja nur Sinn, da Sachen sich zu speichern, die wirklich das wert sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass es aber wieder, wie es in der Wizarding World ja immer so ist, es keine genauen Regeln dafür gibt.
Natürlich.
Sodass jeder so ein bisschen macht, wie er will. Schulleiter zum Beispiel, die nicht so toll sind, also Phineas Nicholas Black ist vielleicht eine ganz gute Idee, der war ja auch nicht so ganz super toll. Der hat bestimmt Quatsch gemacht und hat die Sachen, die einfach weggelassen und einfach so unnötige Sachen da hochgeladen, nenne ich
ja,
das jetzt mal. Die kein
das
Mensch
ich heute zum Mittag
mehr braucht.
Vergessen.
Ja, sowas oder heute habe ich den besten Schüler geehrt und da. Ja, interessiert hier niemanden.
Ja.
Phineas, lass es.
Das stimmt.
So, das macht wieder keinen Sinn, deshalb verantwortungsbewusst mit diesem Denkarium umzugehen.
Dumbledore hat aufgeräumt, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, hoffen wir es mal. Unter den Argusaugen von Phineas, der dann da aus seinem Gemälde immer gesagt hat, nein, das nicht, das brauche ich noch.
Harry entdeckt das Denkarium, als Dumbledore gerade sein Büro verlassen hat und taucht unbeabsichtigt herein, da er eigentlich ja immer nur näher rangeht, um zu erfahren, um was für eine Substanz es sich da handelt. Und dann sieht er die Gerichtsverhandlungen von Igor Karkaroff, Ludo Bagman und Crouch Jr. Ich habe mich dann gefragt, wäre er auch ohne Hilfe wieder rausgekommen? Also denkt man sich einfach, wenn man drin ist, ich will wieder raus und dann ist man draußen? Weil hier ist es ja so, dass Dumbledore ihn entdeckt und dann holt Dumbledore ihn wieder zurück ins Büro ab. Aber wir erfahren gar nicht, wie er das gemacht hat.
Vielleicht musst du ihn nur den Kopf aus dem Becken ziehen.
Nee, aber ich meine, wie kommt Dumbledore auch selber wieder raus?
Glaubst du dann, dass, also dein eigentlicher Körper ist doch noch draußen, der ist doch nicht weg?
Nee, die fallen da ja rein.
Ja, aber, ja, das fühlst du dich so? Du als dein Wesen?
Glaubst
also,
du? Oh mein Gott, glaubst du, dass dein Körper
dein
da noch
Kopf
steht?
Hängt da, ja, natürlich.
Was?
Du bist doch da nicht weg. Natürlich, du bist doch nicht in einer anderen Dimension, Antonia.
Natürlich, da bist du drin.
Nein.
Natürlich
nein,
bist
du
da drin.
Rein. Du fühlst dich so, dass du da reinfällst. Und das ist so dein, du als Gucker, du, als Zuschauer, du denkst das. Du bist nicht weg.
Oh mein Gott, das wird unsere Spotify-Abstimmung. Ist man da wirklich drin oder
nein,
ist man nur gedanklich drin?
Antonia, es gibt nicht noch mehr Dimensionen in diesem Universum.
Das ist keine Dimension.
Wo es den World gibt. Natürlich.
Du tauchst in die Gedanken ein. Das ist ein Fakt.
Antonia, aber wo ist denn dein physischer Körper? Wo ist der denn dann? Das macht ja gar
in
keinen Sinn.
Im Denkarium.
Nein. Ja, und dann ist er da in der Leere. Der muss sich
nein,
ja irgendwo aufhalten.
Nein, der ist aufhalten. Dann da drin, in den Gedanken.
Ja, das denkt man. Wie in den Filmen
finde
ich es eigentlich ganz
aus.
Gut. Ich finde es ja ganz gut dargestellt tatsächlich, dass der dann sich da hinsetzt und so. Das macht für mich auch voll Sinn. Aber es macht für mich gar keinen Sinn, dass dein physischer Körper mit in der Erinnerung sein soll. Wie soll das denn? Also wir reden hier über Zauberei, ich weiß jetzt nicht, ne? Aber das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen.
Schreibt uns unbedingt, was ihr denkt. Oder stimmt bitte ab. Es wird diese Abstimmung auf jeden Fall bei dieser Folge geben. Und ich möchte, dass ihr abstimmt, weil das interessiert mich brennend. Das würde mich jetzt wirklich mindblown, wenn das alle so sehen wie du. Also ich habe mir da aber tatsächlich noch nie Gedanken zu gemacht.
Für mich war das so normal, dass du da reinguckst und dein physischer Körper bleibt da. Du fühlst dich, als fällst du da rein, bist
verrückt.
In der Erinnerung und
ja.
Bist so in so einer...
Ich sehe deinen Punkt, aber es war für mich halt glasklar, dass man da drin ist. Und dass Dumbledore halt in sein Büro reinkommt und Harry
Witzig.
Ist weg. Ja? Und er denkt sich so, ja gut, dass dein Karim steht hier. Logisch ist der Boy da drin, der kleine Naseweiß.
Nee, das muss irgendwie da sein. Das kann, du bist doch nicht weg.
Ja gut, dann hat Harry seinen Kopf da drin. Aber Dumbledore steckt seinen Kopf dann auch noch da rein. Wie groß ist denn
ja,
das Ding bei dir?
Das
schieb dir den so ein bisschen zur Seite und sag, mach mal Platz, Jünglein.
Oh nee, ich sehe auch deinen Punkt.
Nein, niemals.
Natürlich. Ich ehrlich gesagt, ich habe das halt nie nochmal überdacht. Für mich war das
ich
halt immer
nicht.
Klar, dass
ja,
und deshalb habe ich mir da bis jetzt auch nie eine Gedanken über eine alternative Version gemacht. Deshalb kann ich mir jetzt das auch nicht, also bin ich jetzt nicht bereit, da jetzt von abzurücken.
Okay, aber jetzt nochmal zurück zur Situation. In deinem Falle kommt Dumbledore zurück, Harry hängt da über diesem Becken.
Und dann
schiebt er den Kopf zur Seite, um da selber nochmal mit reinzugehen, weil Dumbledore
ja, genau.
ist ja dann auch in der Erinnerung. Und dann,
stimmt.
Aber wie kommen die denn da jetzt wieder raus?
Ja, Dumbledore weiß ja, wie es geht und nimmt Harry so mit sich.
Aber Harry hätte das nicht alleine geschafft, oder?
Ja, vielleicht beim ersten Mal nicht, danach schon.
Oder geht das automatisch? Weil er springt ja eigentlich immer von Anhörung zu Anhörung. Ne? Das ist ja
genau.
Quasi wie so ein Szenenwechsel einfach nur.
Genau.
Würde er dann auch einfach in die nächste Erinnerung springen oder fallen oder wenn der Teil vorbei ist, kommt er wieder raus?
Also zum Schutz von Erinnerungen wäre es natürlich doof, wenn du in so einem Loop von Erinnerungen wärst von jemand anderem, weil dann ja die Chance, dass du mehr siehst, als du sollst, riesig ist theoretisch, weil wenn das kein Ende hat. Aber ich glaube, dass wenn du einmal weißt, wie das funktioniert und du weißt, was du gesehen hast, dass du dann automatisch hochkommst. Und dann bist du raus aus der Erinnerung. Also ich könnte mir vorstellen, dass Harry es beim ersten Mal nicht geschafft hätte, weil er ja gar nicht, hat ja auch erstmal gar nicht gecheckt, was da passiert.
Nee, der weiß gar nicht, wo er gelandet ist.
Also er hat ja weder die Situation begriffen, was da passiert, noch hat er das verstanden, wo er war und wie das passieren konnte und warum er sowas sieht. Also, dass er da das vielleicht nicht von alleine schafft, das sehe ich schon ein. Aber jetzt muss ich immer so lachen, ich kann diese Erinnerung jetzt nicht mehr ernst nehmen, wenn da zwei Köpfe im Denkarium sind.
Ja, also das finde ich ganz weird. Genauso weird finde ich aber auch, dass dann quasi, also da könnte ja auch Voldemort ankommen. Jemand ist gerade im Denkarium und dann bringst du den mal eben um.
Ja.
Da machst du dich ja voll angreifbar.
Ja, vor allem in meiner Theorie natürlich, wenn der am Denkarium noch hängt, wie an so einem Aquarium.
Weißt du, ich stelle mir dann so einen Fatsch vor oder so, der zu einem Termin mit Dumbledore will, am Büro klopft, reingeht und dann hängt der Dumbledores lebloser Körper über so einem Becken.
Nee, der ist ja nicht leblos.
Irgendwie finde ich das entwürdigend.
Ja, ist auch. Ist, ja, weiß ich nicht. Ja, muss man drüber nachdenken. Also ich brauche da jetzt eine Nacht, muss ich jetzt drüber schlafen, um zu gucken, ob ich mich damit anfreunden konnte, dass die dann weg sind und ganz woanders.
Ja, wir sprechen dann nächstes Mal nochmal drüber. Außerdem lässt Dumbledore in diesem Buch, wie oben angedeutet, Bertha Jorkins aus dem Denkarium aufsteigen, um Harry ihre Neugierde so zu beweisen, die ihr das Leben gekostet hat. Intelligenterweise nutzt Snape das Denkarium, um vor einer Okklumentikstunde mit Harry seine Erinnerungen dort zu verbergen. Denn er möchte natürlich vermeiden, dass Harry sich irgendwie in seine Gedanken schleicht. Wobei ich mir aber auch immer denke, der versucht gerade Okklumentik zu lernen und beherrscht dann dadurch nicht automatisch Legilimens. Aber egal, Snape möchte das verhindern und speichert sich ja seine wichtigsten Erinnerungen deshalb im Denkarium. Ich finde es aber dann ganz schön fahrlässig, dass er das einfach in seinem Büro stehen lässt. Weil wir wissen alle, Harry ist neugierig und natürlich schaut Harry sich auch diese Erinnerung an. Und hätte Snape das einfach entweder für sich behalten oder das Denkarium irgendwo anders hingestellt, wäre das alles ja auch nie passiert.
Ja.
Harrys Antrieb, da reinzugucken, stelle ich mir immer so vor, dass Harry irgendwie denkt, dass Snape da irgendwelche Todessermachenschaften weggesperrt hat.
Macht ja Sinn.
In Wahrheit ist es aber diese demütigende Szene, in der James und Sirius Snape schikanieren.
Aber ich grätsch kurz rein.
Ja, klar.
Für alle, die die Bücher nicht kennen, im Film ist es so, dass Snape und Harry ja diese Okklumentik-Stunde haben und Harry durch ein Protego.
Ja, völliger Quatsch.
Durch ein Protego quasi die Erinnerungen von Snape sehen kann. Da haben sie sich jetzt quasi das Denkarium komplett geschenkt. Nur das für die, die noch nie von einem Denkarium in Snapes Büro gehört haben, das kurz einordnen können.
Ja, also ich finde das irgendwie alles ein bisschen wirr, weil ich mir denke, ja, okay, dass er jetzt irgendwie trotzdem sagt, diese Erinnerungen will er jetzt irgendwie nicht in seinem Kopf haben, während er da in Harrys Gedanken eintaucht. Das sehe ich noch irgendwo. Was ich nicht sehe, ist, dass er dann aber das Denkarium da stehen lässt und den Raum verlässt. Also es ist ein Notfall, klar. Montagu wird dort auch wieder gefunden, der war doch weggeschlossen da
im Kabinett.
Kabinett, genau. Aber trotzdem, also das finde ich irgendwie. Dann denke ich mir so, dann nutzt doch nicht das Denkarium. Warum, oder meinst du, es geht nicht, dass man die Erinnerung einmal rauszieht in ein Gläschen und dann wieder reinzieht? Das geht wahrscheinlich nicht, ne? Nee, einmal aus dem Kopf raus. Nicht. Das ist, glaube ich, aus dem Kopf raus.
Ja, genau. Ja, also okay. Ich glaube nicht, dass du sie.
Ich war aber trotzdem, ich finde das irgendwie, das war wirklich dumm von Snape.
Also ich auch, und das ist doch so, wie wenn du nicht möchtest, dass, keine Ahnung, jemand an deinen Laptop geht, lässt du ihn ja auch nicht irgendwo liegen auf der Arbeit oder so, wo du sagst, so, ich will auf keinen Fall, dass da einer dran geht, dann packst du den halt in eine Schublade, wo du vielleicht einen Schlüssel sogar dran hast und ziehst den Schlüssel schnell ab, fertig.
Richtig.
Ich lege ja auch meinen Laptop nicht in den Flur und guck mal, was passiert.
Und ich mache das mit den Erinnerungen auch nicht vor den Augen von Harry. Sondern dann habe ich das mal eine Stunde vorher gemacht.
Genau.
Also klar, dass er damit Harrys Aufmerksamkeit erst recht darauf richtet.
Die Frage ist, warum hat Snape sich die auch erst zu spät rausgenommen, sondern nicht eh schon viel früher? Also war das der einzige Moment, wo er sich dachte, jetzt muss ich diese Erinnerungen rausholen?
Vor allem, wenn er auch mit Voldemort zu tun hat,
der auch
Legilimens beherrscht, dann müsstest du ja erst recht alles, was dich menschlich macht, alles rausnehmen.
Genau. Also das wäre ja eine Szene, die, wenn du vor dem dunklen Lord gut dastehen willst, würdest du das ja rausnehmen. Deshalb macht es gar keinen Sinn, dass er sich die erst so spät
konsequent
entfernt.
Nein.
Aber könnte er sich die Erinnerungen in einem Fläschchen extra aufbewahren oder muss er die erst ins Denkarium tun?
Ja, das habe ich ja gerade gesagt, aber wenn du die im Fläschchen aufbewahrst, dann kannst du sie halt nicht mehr in deinen Kopf zurückmachen. Ne?
Nee, genau.
Ja, aber das Denkarium. Das ist ja auch noch weird, weil das Denkarium gehört ja nicht ihm, sondern das ist ja das von Dumbledore.
Jetzt ist das in Dumbledores, der Sammler.
Ja, oh, ganz komisch. Vielleicht hat jeder Lehrer da so einen eigenen Ordner mit Passwort geschützt.
Genau, Unterpunkten. Snape. Snape 91, Snape 92.
Ja, genau. I doubt it. Also das ist wirklich, ich meine, klar, Harry soll das natürlich irgendwie alles sehen, das verstehe ich schon, aber irgendwie ist das schon eine schwierige Umsetzung, würde ich mal behaupten.
Oder Snape wollte insgeheim schon, dass Harry das sieht, tut aber natürlich so, als ob es nicht so ist.
Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht, aber vielleicht schon.
Ich würde sagen, das ist ein inkonsequentes Verhalten der Leute.
Ja.
Bisschen unlogisch. Naja, weiter geht's.
Passiert ja immer wieder. Später kommt ja das Denkarium nochmal zum Einsatz, wenn es um Sybil Trelawneys Prophezeiung geht, die über Harry und Voldemort quasi aufklärt. Und das ist Dumbledores Erinnerung, die da geteilt wird.
Die kommt auch wieder so aus dem Denkarium raus, ne? Nur ihr Kopf.
Ja.
Im sechsten Teil wird das Denkarium häufig verwendet, denn Dumbledore zeigt Harry darin alle Erinnerungen, die er zusammengesucht hat, damit Harry Voldemorts Herkunft und seine Familie versteht und ihn damit ja auch auf die Horcrux-Suche vorbereitet. Zum Beispiel schauen sie sich die Erinnerungen von ihm selbst an, als Dumbledore im Waisenhaus bei Tom ist, aber auch die vom Ministeriumsmitarbeiter, das hatte ich ja eben schon erwähnt, von diesem Odgen, der die Gaunts aufsucht. Dann gibt es auch noch unter anderem die manipulierte Erinnerung von Slughorn und später dann die richtige, unverfälschte Erinnerung, die Harry von Slughorn bekommt. Außerdem ja auch noch diese Erinnerung von Hokey eben und das Gespräch von Dumbledore und Voldemort über die freie Stelle in Hogwarts.
Aber es ist krass, dass das Denkarium in dem Teil so übertrieben oft vorkommt und quasi für alles verwendet wird, was man so in Erinnerungen braucht und dass man die Geschichte richtig einordnen kann. Und ich glaube, dass es haben wir ja jetzt schon häufiger gehabt mit auch dem Zeitumkehrer und so, dass es immer mal wieder so ein Artefakt gibt, was so eine gute Lösung ist, um Dinge aufzulösen und zu klären. Aber danach wird es nie wieder so doll verwendet. Jetzt hat sie quasi, ich meine, wir kennen jetzt das Denkarium im sechsten Teil schon, also insgesamt 3 Bände lang. Und es ist ja nur jetzt so krass in Erscheinung getreten.
Aber im siebten spielt es auch nochmal eine Rolle.
Ja, ja, schon klar. Aber es ist ja jetzt schon so, dass sie im sechsten, Harry bekommt ja alle Informationen darüber, ist ja ein bisschen wie Wikipedia quasi. Der kriegt ja alles, was er braucht über Voldemort.
So eine Doku.
Ja, genau, so auf dem Silbertablett präsentiert. Und ich glaube, ich hätte mir gewünscht, dass, wie sie es am Ende einbaut, das ist nicht mein Problem, ich bin nicht Autorin, vielleicht, dass man es vorher auch schon, also im fünften vielleicht auch schon mal irgendwie ein bisschen besser benutzt hätte, als auch eine Art Problemlöser, wo es ja jetzt quasi auch wie ein Problemlöser ist, so geballt verwendet wird, um all diese Informationen, ist ja jetzt nicht nur für Harry, sondern auch für den Leser, dass wir einen Überblick bekommen. Und ich mag das immer nicht, wenn das so einmal so einen riesen Auftritt hat und du genau weißt, das kann viel mehr, so wie da auch mit dem Zeitumkehrer und danach und davor ist da nicht so viel. Und jetzt hier, es ist natürlich auch so, dass J.K. natürlich schon wusste, dass Dumbledores Zeit auch abläuft, dass sie das irgendwie, ich meine, es ist ja auch clever gemacht, das will ich gar nicht sagen, ne? Ich meine, es ist ja eine tolle Lösung und das ist auch irgendwie stimmig, weil das in diese magische Welt passt und so. Aber ich hätte mir, dadurch, dass sie es jetzt so oft benutzt hat im sechsten Teil, dass es so ein bisschen konsequenter vorher auch schon verwendet worden wäre.
Ich finde, es wird relativ viel verwendet. Das heißt, es kommt im vierten, im fünften. Und jetzt im sechsten halt eben häufiger vor.
Ja, genau.
Und ich finde eigentlich, also ich hätte jetzt im vierten, als ich das mit dem Denkarium kennengelernt habe und so, fand ich das schon eine gute Sache, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es nochmal so wichtig wird. Und ich finde, es ist aber eigentlich wieder geschickt gedacht. Also wäre es jetzt nur im sechsten vorgekommen, dann hätte ich dir voll zugestimmt, hätte ich gesagt, voll die easy, genau, voll die easy Erklärung. Und das war jetzt alles ein bisschen zu leicht gemacht. Aber dadurch, dass wir es im vierten ja eigentlich auch ziemlich dringend brauchen, um diese ganze Geschichte zu verstehen, finde ich das sowohl im vierten eine geschickte Lösung, um uns das zu zeigen, als auch jetzt im sechsten finde ich es geschickt, dass man das eben so kennenlernt. Und ich finde es doch konsequenter, dass Harry im Buch das im Denkarium von Snape sieht und nicht durch Protego. Deswegen finde ich es eigentlich im Buch finde ich es gar nicht so krass, dass man denkt, ach, jetzt ist plötzlich das Denkarium aber wichtig, weil es war die letzten beiden Jahre auch wichtig, wurde nicht so häufig benutzt, klar, aber es kam ja trotzdem vor und schon Schlüsselszenen.
Ja, total, aber es macht, für mich hätte es durchaus noch ein bisschen mehr sein können, einfach weil im sechsten so, also in den Büchern, einfach so geballt ist nicht mehr. Jede Trainingsstunde, die Harry mit Dumbledore hat, benutzen sie das und dann nochmal und dann gucken sie sich nochmal was an und dann ist noch was. So dass wir diese ganze Geschichte von Voldemort quasi auf dem Silbertablett serviert bekommen, damit wir das auch alles gut einordnen können oder in dem Fall jetzt Harry. Mich hätte es jetzt nicht gestört, hätten wir auch in weniger krassen Szenen das Denkarium nochmal für kleinere Sachen verwendet gesehen. Egal von wem eigentlich. Also einfach nur, ohne dass da immer dieser
von Umbridge.
Ja, dass immer dieser krasse, Ja, warum benutzt die das nicht? Ne? Ich meine, da könnte...
Weiß, vielleicht tut sie es ja im Geheim.
Aber wir könnten das ja auch gesehen, also das könnte ja uns ja auch gesagt worden, einfach nur, weil ich glaube, es wäre cool.
Also ich weiß, was du meinst, aber ich sehe halt irgendwie gerade nicht die Sinnhaftigkeit dahinter und dann führt vielleicht auch das
Magic,
inhaltlich
Antonia.
Zu nichts. Ja, ich meine nur, im fünften passiert zum Beispiel schon sehr viel, so was soll dann noch mit dem Karium vorkommen. Also ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich persönlich hätte es, glaube ich, nicht gebraucht, dass es noch häufiger vorkommt, weil sonst ist es auch schnell überladen. Und ich sehe deinen Punkt, dass es halt im sechsten wirklich jedes Mal vorkommt. Ich muss ja aber sagen, ich habe den sechsten sehr gerne gelesen und ich fand das damals beim ersten Lesen super spannend mit Voldemorts Geschichte.
Mhm.
Und ich fand es immer cool, wenn Harry so eine Nachricht bekommen hat und er musste zu Dumbledore und sie haben sich dann wieder was angeguckt von Voldemort und so. Also ich fand das immer sehr, sehr spannend. Also ich mag diese Stellen mit dem Denkarium und diesen Rückblicken. Daher habe ich jetzt auch nie irgendwie drüber nachgedacht, dass das da jetzt irgendwie so inflationär benutzt wird und vorher vielleicht deutlich weniger, weil für mich war das okay so.
Wie kann es eigentlich sein, dass wir uns nie einig sind, Antonia? Also so super selten. Das ist doch nicht normal.
Ja, aber man muss ja auch immer dazu sagen, wir verstehen ja die gegenseitige Perspektive und es ist auch okay, wenn man eine andere Ansicht hat, wenn man es anders empfindet. Ich weiß ja auch, dass du das sechsten Band nicht so gerne magst, das Buch.
Aber man muss auch dazu sagen, wir haben natürlich auch komplett andere Ansätze. Ne? Du hast das erst gelesen und dann hast du gewartet und dann hast du einen Teil selber geschrieben. Du hast dich ganz anders damit beschäftigt in der prägenden Zeit, wo man auch sehr viel Zeit hatte, sich über sowas Gedanken zu machen, wenn man noch zur Schule gegangen ist. Und ich erstmal ganz slow mit den Filmen gestartet, bin dann irgendwann so da reingewachsen quasi.
Ja, und im Film kommt das, finde ich, zu wenig vor.
Ja, genau. Ja, gut, da wird das im vierten, weiß ich auch nicht. Ist überraschend, ja.
Also im sechsten Film, wie viele Rückblicke gucken die sich an? Zwei?
Ja, die Gaunts-Geschichte lassen sie ja komplett weg.
Waisenhaus und genau. Slughorn gucken die sich an.
Ja, genau.
Oder?
Ja.
Ich glaube, das war's.
Nee, weil der Rest wäre ja nur die Gaunts.
Und das finde ich dann halt wieder läppisch. Dann denke ich mir so, ja, die Szenen hätte man jetzt nun wirklich nicht gebraucht. Dann hätte man das auch alles weglassen können mit Voldemorts Background-Story, weil das macht ja gar keinen Sinn.
Ja.
Also vom Film, von der Filmperspektive würde ich sagen, läppisch. Dann ist es wirklich, also das macht gar keinen Sinn. Aber zu dem Film kommen wir ja bald.
True.
Oh yeah. Ich freue mich auch schon auf Dumbledore, ein Buch, eine Folge 6. Oh, es wird bald mit Dumbledore auch richtig spannend. Okay. Back to the roots hier.
Back to the roots. Im siebten Teil guckt Harry sich dann noch im Denkarium die Erinnerung von Snape an, die er weitergegeben hat in der heulenden Hütte, als er im Sterben lag.
Genau, diese Erinnerungen sind dann irgendwie so ein bisschen Beweis für Snapes Liebe zu Lily, also deren Kindheit, Jugend und auch Snapes Rolle als Doppelagent letztendlich. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Fragen und Problemen. Ich habe viele Fragen und Probleme.
Interessant. Aber haben wir nicht voll viele Fragen und Probleme schon im Laufe der Folge irgendwie geklärt?
Ja, wir haben schon viele gelöst. Das stimmt. Aber eine wichtige habe ich
so
noch.
So viele können es nicht mehr sein. Ja, tell me.
Hat Dumbledore absichtlich die Erinnerungen oben schwimmen lassen, damit Harry die entdeckt im vierten Teil?
Ach so. Ja, bestimmt. Dumbledore weiß doch solche Kleinigkeiten immer vorher. Der lässt doch nichts dem Zufall. Weil hat er sich sie selber vorher schon angeguckt, einfach weil er sich nochmal anschauen wollte?
Weil Igor Karkaroff,
und die waren noch
der
aktiv.
Ist gerade quasi bei ihm in den vier Wänden.
Ja, ist da.
Ludo Bagman ist in seinen vier Wänden.
Ebenfalls.
Barty Crouch Jr. Das finde ich spannend, weil das weiß Dumbledore sehr selber nicht.
Ja.
Aber Barty Crouch Sr., der ist auch in seinen vier Wänden.
Ist da.
Ich glaube, das ist wirklich so, dass Dumbledore sich die selber angeguckt hat. Die schwimmen deswegen oben. Ich glaube aber schon, dass er das Denkarium auch so offen gelassen hat, um Harry Türen zu öffnen und falls er sie nutzen möchte, kann er das gerne tun und wenn nicht, dann nicht. Interessanterweise ist Harry wirklich oft alleine in Dumbledores Büro. Im zweiten Teil ist er doch auch alleine in Dumbledores Büro, bevor Fawkes da in Flammen aufgeht.
Ja.
Der schnüffelt einfach gerne, das weiß Dumbledore. Also ich glaube, das ist schon Absicht gewesen.
Ja, genau. Und es kommt ja noch dazu, dass Snape Dumbledore ja auch irgendwann vorwirft, dass er Harry quasi nur wie so ein Schwein heranzüchtet, zum Schlachten freigibt. Und diese Informationen, die da drin rumschwimmen, die Harry sich dann ganz zufällig oder auch nicht zufällig anguckt, sind ja alles Informationen, die Harry benötigt.
Ja.
Und es ist ja viel einfacher, ihm die zu zeigen und Harry quasi dieses ganze Ausmaß dieser ganzen Geschichte mitzugeben, als ihm das einfach nur zu erklären. Sodass das Safe nicht zwingend zufällig war. Also ich könnte mir vorstellen, dass Dumbledore sich das angeguckt hat, einfach für, ist ja auch ein alter Mann, ne? Der braucht auch mal Auffrischung. Und Harry hat das halt quasi, hat das einfach da schwimmen lassen und es dem Zufall überlassen.
Wir alle wissen, dass Harry neugierig ist. Ja, ich habe mich doch gefragt, wie organisiert man denn eigentlich so ein Denkarium? Also Harry landet ja immer mehr oder weniger aus Versehen in irgendwelchen Erinnerungen. Aber kann man das auch steuern? Also wenn Dumbledore da so drin rührt, kann er so sagen, ah, hier und die gucke ich mir jetzt an? Oder ist das wie so ein Archiv, wie wir jetzt gerade schon gesagt haben, so mit den Jahreszahlen oder so? Ja, man muss das ja irgendwie sortiert bekommen. Du kannst ja nicht einfach reinfallen und bist zufällig irgendwo gelandet, sondern man will ja schon manchmal explizit irgendwas angucken. Aber woran erkennt man in dieser Grütze, was welche Erinnerung ist?
Naja, das ist jetzt, also da sind wir jetzt auch wieder ganz auf verschiedenen Gleisen. Ich weiß nicht mal, ob wir auf dem gleichen Bahnhof sind, muss ich ehrlich sagen. Also für mich ist es so, du musst diese Erinnerung, die du angucken willst, vorher, du musst wissen, was du sehen
ja,
willst.
Ja, klar.
Oder sehen lassen willst. Du fällst nicht rein und guckst, was passiert.
Ja, das passiert bei Harry halt.
Ja, weil der guckt sich ja nicht das an, was er will, sondern was er soll. Das ist der Unterschied.
Genau. Aber ich kann mit meinem Zauberstab drin rühren und sagen, hier, ich will jetzt, oder ich denke es in meinem Kopf oder was auch immer, ich will jetzt hier die Erinnerung, als ich mit Amber
ja, genau.
da unterwegs war.
Ja, genau.
Und dann plumps ich rein.
Ja, oder guckst halt nur rein, je nachdem. Wie man es nimmt. Aber ja, so denke ich, funktioniert das.
Ja.
Du kannst ja nicht einfach dich da reinstürzen und dann mal gucken, was passiert.
Nein, nein. Aber ich frage mich, wie die Organisation abläuft. Also habe ich das irgendwie in Jahreszahlen gespeichert? Habe ich das in Personen?
Nein.
Das sind meine Erinnerungen mit dieser Person. Also wie ist das sortiert? Wie finde ich mich da zurecht? Jetzt mal angenommen, da ist es wirklich von Jahrzehnten Schulleitern auch noch alles mit drin.
Ja, aber so hast du ja auch deinen Kopf nicht organisiert. Das ist ja auch alles da.
Wie hast du deinen Kopf organisiert?
Gar nicht.
Ja, okay.
Das ist wahrscheinlich das Problem.
Warum überrascht mich jetzt diese Antwort nicht?
Es ist alles da und es ist nichts da gleichzeitig. Und ich glaube, so ist das Denkarium auch.
Okay. Na gut, dann gebe ich mich damit zufrieden.
Es ist schwierig für dich wahrscheinlich. Mhm. Aber wenn es dir einfacher fällt, so strukturtechnisch, vielleicht ist es auch nach Jahreszahlen. Du musst dann da so einen komplizierten Code mit dem Zauber, du rührst in dem Denkarium rum und sagst 2019, 5. Mai, 12.30 Uhr.
Ja, ich glaube so nicht.
Dann kommst du an.
Du hast ja nicht jede Erinnerung von jeder Minute da drin, aber wenn ich sage, hier um die Zeit, wo das und das war oder so, ich glaube, das reicht schon.
Ja, aber das ist doch dann genau, dann sind wir d'accord.
Oder ich denke an eine Person. Vielleicht ist es auch wirklich wie so dieses Fotoarchiv bei hier bei iPhones. Da kannst du ja theoretisch auch nach Personen suchen. Du kannst aber auch nach bestimmten
Katzen.
Themen suchen, genau. Wird so vielleicht, dass ich mit meinem Zauberstab rühren kann und sagen, gib mir jetzt mal, zeig mir mal alles, was ich hier habe zum Thema Katzen. Und dann gibt er dir eine Auswahl und ich sage, die gucke ich mal.
Das wäre natürlich perfekt.
Damit du sagst, ich gebe mir mal alles im Sinne von Verhör. Und dann kriegst du da alle nebeneinander.
Ja, genau. Und das wäre natürlich perfekt, wenn du dann was Spezielles suchst, bist dir aber nicht sicher, wo du es findest, dann hast du ja die Auswahl. Wenn du jetzt dich an etwas erinnern sollst, nehmen wir das als Beispiel, wenn du an das Verhör von Barty Crouch Jr. denken möchte oder diese Situation, weiß aber nicht mehr genau wann, wie, wo, weil er alt geworden ist, dann ist natürlich doof.
Ja.
Wenn aber dann eine Auswahl kommt, dann sag mir alles, was du zum Ministerium Verhörer hast.
Ich glaube, so
und er schickt dir alles. Ja, das macht natürlich dann am meisten Sinn. Und wenn wir dann sagen, ich suche alles mit Katzen, weil er sucht diese eine Katze von sonst woher.
Minerva.
Dann macht das natürlich am meisten Sinn.
Ja. Ich finde es auch ganz schön wild, das ist mir noch aufgefallen, dass Harry zum Beispiel Sachen sieht, als er in Snapes Erinnerung ist, die Snape gar nicht gesehen hat. Also wenn Snape gerade zum Beispiel da sitzt und ein Buch liest, dann dürften seine Erinnerungen ja auch nur eigentlich das Buch zeigen und das Gelesene, weil das sind Snapes Erinnerungen.
Ach so. Mhm.
Aber Harry kann sich in dieser Erinnerung umgucken und sieht dann zum Beispiel James und Sirius, obwohl Snape die ja eigentlich noch gar nicht wahrgenommen hat in dem Moment. Das finde ich sehr spannend.
Ja, genau. Aber das ist ja, ich glaube, das hatte ich am Anfang oder du, einer von uns, auf jeden Fall kurz gesagt, dass du ja auf diese Situation quasi, du siehst allumfassend.
Ja, wenn du reingehst, ne? Und das finde ich halt so krass, weil eigentlich ist es ja deine Erinnerung, die du selber abspeicherst. Da kannst du ja eigentlich.
Ja, du siehst ja nicht mehr, du siehst das ja nicht aus dem Augenblick, also aus dem POV von der
das
Person,
ist Wahnsinn,
der die Erinnerung gehört, sondern du hast so einen All-Over-Blick und kannst dir das dann angucken.
Ja, das ist ein bisschen komisch, weil im vierten Film ist das so, ne? Also im vierten Film ist dieser Anhörungssaal und die gucken sich das Verhör an und Harry sitzt dann daneben und ich glaube, jemand greift so durch Harry durch und so. Im letzten Film bei Snapes Erinnerung, da bin ich mir ziemlich sicher, dass man das so aus einer Perspektive sieht. Also man sieht nicht Harry im Geschehen, also es ist nicht Harry dabei.
Nein, genau.
Sondern man sieht nur den Blick.
Ja, genau.
Das finde ich ein bisschen irreführend.
Das stimmt.
Weil wir sehen ja nie was aus Harrys Perspektive, so außer, keine Ahnung, also es gibt bestimmt Momente, aber du weißt, was ich meine. Eigentlich ist das ja nicht normal.
Genau, aber das finde ich erstmal, also für so filmische Momente, da finde ich das nicht so dramatisch, weil da guckst du, das ist ja so schnell vorbei, da guckst du drüber hinweg.
Das Na gut.
Fällt dir ja nur auf, wenn man da so drüber spricht, so wie wir das machen. Also sonst denkst du ja nie darüber nach.
Wir kennen es vom Film nicht anders.
Dann kommen wir mal zum Zwei-Wege-Spiegel. Der Zwei-Wege-Spiegel besteht natürlich, wie das wahrscheinlich Sinn ergibt aus dem Namen, aus zwei Spiegeln. Die sind klein und quadratisch und sehen dabei auch antik aus. Und sie erlauben den Besitzern, sich miteinander auszutauschen. Auch das kann man recht diskret machen mit dem Zwei-Wege-Spiegel. Sirius und James benutzen den nämlich schon in den 70er Jahren, um, wenn sie getrennt nachsitzen haben mussten, um sich zu unterhalten. Also es ist quasi wie FaceTime.
Ja.
Für Zauberer und Hexen. Es ist super praktisch, es ist handlich. Ich weiß auch nicht, warum das nicht häufiger verwendet wird und das nicht so geläufiger ist, weil das macht ja total Sinn. Und ich glaube, das wäre auch was richtig Cooles für Fred und Georges Zaubererladen. Sowas müssten die da das aufnehmen. Stimmt. Das macht ja total Sinn.
Ja.
Da kannst du ja auch Schabernack mitmachen.
Ja. Naja, wobei, also es funktioniert ja so, dass wenn man den Namen des anderen sagt, dass dann man selbst im Spiegel des anderen erscheint. Na, also wenn ich jetzt in meinen Spiegel gucke und ich sage Amber, dann erscheine ich bei dir.
Auf meiner Seite, genau.
Im Spiegel. Aber dann müsstest du ja reingucken. Ich glaube nicht, dass der jetzt irgendwie sonst Geräusche von sich gibt, sondern da muss man ja wahrscheinlich schon ein gutes Timing haben.
Nein, das ist doch kein Handy.
Naja, eben, deswegen.
Ja, ja, klar, aber du kannst dich auch absprechen vorher.
Ja, ja, genau.
Und sagen,
das muss man halt
von
machen.
Dann und dann habe ich Nachsitzen, von 16 bis 19 Uhr habe ich Nachsitzen. Lass mal uns dann spiegelig treffen.
Also es funktioniert jetzt nicht als Ersatz für eine Eule oder so, weil du hast ihn ja sonst nicht permanent bei dir.
Du kannst ihn doch immer mitnehmen.
Ja, aber ich glaube nicht, dass die das machen. Also wir wissen ja, dass James und Sirius das ja offenbar irgendwann gelassen haben, weil Sirius bekommt ja beide Spiegel. Er hat ja beide da. Ich weiß nicht, ob er sich das aus dem Haus geholt hat, als James gestorben ist. Ich vermute einfach, dass die nach der Schulzeit, James war verheiratet, dass die das nicht mehr gemacht haben, weil es eben diese Nachsitzensituation nicht mehr gab. Aber ich glaube nämlich auch, dass das, weil wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, glaube ich, ob James und Sirius das selber entworfen haben. Das glaube ich nämlich nicht.
Nee.
Ich glaube eher, dass das so ein altes Artefakt aus der Familie Black ist und das eben so selten und so krass besonders ist, dass man das nicht auch einfach so magisch nachmachen kann, dass man das in Fred und George Laden verkaufen könnte.
Aber es ist nicht schwarz-magisch, da bist du dir sicher, ne? Weil fände ich jetzt...
Nee, ist einfach ein magisches Artefakt.
Genau, okay.
Aber ich glaube halt sehr alt. Und wahrscheinlich haben James und Sirius das ja auch eher misused. Also ich glaube nicht, dass das so angedacht war, dass man das so lapidar macht, ja.
Zum Nachsitzen verwendet? Nein, wahrscheinlich nicht, aber es wäre also eine abgewandelte Form davon, vielleicht auch schwächer.
Die haben es gut genutzt.
Fred und George, dass du dich von Klassenzimmer zu Klassenzimmer unterhalten kannst, fände ich schon cool.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich finde das, daran sollten sie ja bearbeiten, auf jeden Fall, um da etwas Salonfähiges, was nicht so krass, muss ja nicht so richtig krass sein, es muss ja nur ein bisschen funktionieren, weil ich finde es eine coole Möglichkeit. In den Weihnachtsferien 95, da schenkt Sirius Harry dann die eine Hälfte von dem Paar, von dem Zwei-Wege-Spiegel und er soll ihn verwenden, wenn er Sirius brauchen sollte und tatsächlich ignoriert Harry den Zwei-Wege-Spiegel konsequent.
Ja, er will natürlich nicht, dass Sirius den in Gebrauch nimmt, weil er sich Sorgen macht. Er schwört sich quasi, den nie zu benutzen, um Sirius auch nicht unnötig aus seinem sicheren Versteck am Grimmel Place zu locken.
Ja.
Aber die kommunizieren ja trotzdem. Also es ist ja nicht so, als hätten die jetzt das ganze Jahr nichts voneinander gehört. Nee, die schreiben sich irgendwie umständlich geheime Eulen oder kommunizieren über Flohpulver. Ja. Also dann hätte man auch den Spiegel benutzen können.
Genau.
Das frage ich mich. Also das ist jetzt, also die Methode ist doch egal.
Auf der anderen Seite, die Briefe, die Harry sich mit Sirius hin und her geschrieben hat, hätte doch Sirius auch mal kurz im PS sagen können, ach, lass uns doch mal mit dem Spiegel machen, das ist diskreter, das kann keiner abfangen.
Ja.
Das, so wie dumm. Soll das passieren? Wenn du auf deine Hälfte aufpasst, dann passiert da ja überhaupt nichts. Wer soll das denn kontrollieren? Wenn Harry auf seinen Spiegel aufpasst.
Meinst du, Sirius hat manchmal Harry angerufen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen?
Ja, vielleicht.
Mann, Harry.
Aber nicht oft genug, weil sonst hätte er vielleicht mal in der Eule geschrieben, bitte kannst du deinen Spiegel kontrollieren.
Oder vielleicht hat Sirius das auch einfach vergessen. Es war so lange her, dass er es mit James benutzt hat. Das ist jetzt nichts, was er irgendwie normal in seinen Alltag integriert. Dann war auch noch Azkaban dazwischen. Vielleicht hat er das auch selber irgendwie gar nicht so richtig auf dem Schirm. Aber es ist schon... Also wir wissen halt, dass hätten sie den genutzt, wäre alles anders gewesen.
Sie hätten es mal machen sollen.
Das ist halt das Schlimme daran.
Weil hätte Harry den Zwei-Wege-Spiegel benutzt, um sich rückzuversichern bei Sirius persönlich, ob er Hilfe braucht. Wobei eigentlich auch, also jetzt bin ich ganz verwirrt, weil vor der Schlacht im Ministerium hätte ja auch Harry über den Spiegel nach Sirius sehen
das
können und hätte nicht diesen aufwendigen Plan machen müssen mit Umbridges Büro und da sind sie ja aufgeflogen und da ist alles schiefgegangen. Also ab da wurde es ja nicht mehr besser. Also Harry hätte den Zwei-Wege-Spiegel verwenden können. Die Sache wäre ja nur, dass Sirius auf der anderen Seite den Spiegel auch parat hätte haben müssen. Und wenn es so ist, wie du nämlich gesagt hast.
Aber hätten sie das vorher schon häufiger benutzt, dann wäre das vielleicht ja so gewesen.
Ja. Ja, genau, weil dann hätten sie eine Routine da drin.
Genau.
So hatten sie jetzt
natürlich
keine Routine, hätte natürlich auch sein können, dass Sirius selber auch nicht dran gedacht hat, so wie du gerade gesagt hast, und dann wäre es auch schon wurscht gewesen. Vielleicht hätte sich Harry dann noch mehr Sorgen gemacht als vorher. Aber es wäre natürlich die sichere Kommunikation mit Sirius gewesen, wenn sie denn da schon Profis drin gewesen wären. Ist schade.
Ja, sehr schade.
Hätte einiges vermieden werden
Absolut.
Können. Aber sonst wäre der fünfte Band auch schnell vorbei gewesen.
Ja, nach Sirius' Tod kommt Mandanges in den Besitz und er vertickt den Spiegel an Aberforth Dumbledore. Ich habe mich gefragt, weiß Dumbledore, was das ist? Nimmt er den, weil er denkt, ach, ein schöner Handspiegel? Oder? Also das ist ja wirklich, ein glücklicher Zufall, dass er den bekommt, aber ich glaube nicht, dass der sich so, dass er so sicher weiß, was das ist, oder?
Naja, vor allem in Anbetracht, ist schwierig. Krasser Zufall, ne?
Denk an den Ziegen Schottenrock Aberforth, bitte. Und nicht an den krassen Aberforth.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ja, vielleicht war es einfach Zufall. Ja. Vielleicht hat er sich gedacht, es wird sentimental ganz weit hergeholt, aber vielleicht ist es auch schön. Vielleicht dachte er sich, oh, das ist doch ein schöner Spiegel, der hätte meiner Schwester gefallen. Ich behalte den jetzt. Und hat dann zufällig herausgefunden, dass der eine Funktion hat, eine magische.
Ja, vielleicht. Ja, Harry hingegen macht den Spiegel vor Wut kaputt, als er bemerkt, dass er nach Sirius' Tod keinen Kontakt mehr zu seinem Paten aufnehmen kann. Und aus nostalgischen Gründen quasi hebt er aber dennoch irgendwie so eine Scherbe auf, weil als er 97 aus dem Haus der Dursleys verschwindet, da schneidet er sich beim Packen an der Scherbe in seinem Koffer. Und eigentlich ist die Scherbe ja recht nutzlos für ihn, aber weil es eben diese Erinnerung an Sirius ist, nimmt er die Scherbe mit zu seiner Suche nach den Horcruxen sogar. Und das ist ja auch gut so.
Wollte gerade sagen, das ist ein richtig guter Zufall wieder.
Ein Glück, ja. Weil Aberforth hat ja, wie gesagt, das Gegenstück und jetzt müsste es ja eigentlich so funktionieren, dass die sich gegenseitig beim Namen nennen, aber how, weil die wissen ja nicht, wer das Gegenpart hat.
Nee, ja, genau. Aber es funktioniert ja trotzdem.
Das finde ich nämlich
weil
auch.
Weil Aberforth kann Harry ja irgendwie sehen und beobachten. Und Harry sieht ja auch ein Auge da in dem Spiegel. Das heißt, in beide Richtungen funktioniert er in einem sehr günstigen Moment, weil Aberforth dann Dobby schicken kann, um sie aus den Malfoy-Männern zu retten.
So ist es. Ein Glück.
Tatsächlich, ich habe nicht so viele Fragen und Probleme zu diesem Artefakt, weil es ja mehr oder weniger ganz gut funktioniert.
Ich habe was. Und zwar, also der Spiegel kommt ja im Film gar nicht vor. Also die Scherbe schon. Aber es wird nicht erklärt, woher die Scherbe kommt. Also hat Harry plötzlich einfach so eine Scherbe und die guckt er sich ständig an, weil er da halt mal so ein Auge sieht. Und ich frage mich halt einfach immer, woher weiß Aberforth überhaupt, was er da tut und mit wem er da spricht.
Ja, genau.
Hat er irgendwann selber herausgefunden, dass es Harry ist und denkt sich so, ja, okay, dem behalte ich meinen Blick. Aber also das alles verstehe ich irgendwie nicht. Also weder im Film noch im Buch.
Also das macht ja insofern keinen Sinn. Das heißt, Aberforth müsste ja wissen, dass das ein Zwei-Wege-Spiegel ist. Wie hat er denn aus Versehen herausgefunden? Also saß der mal davor und hat Harry gesagt zufällig?
Ja, oder Mandanges hat ihm das so als einen verkauft und meinte so, ja hier, den habe ich von Sirius.
Ja, oh ja.
Er hat mir erlaubt, den zu verkaufen und er weiß dann auch, was das ist. Vielleicht hat Sirius ihm das mal erzählt oder so.
Ja, ist
und
ja
und dadurch ist ja hat er die Information. Das kann halt auch sein, ne?
Also das fände ich jetzt am logischsten.
Ja, eigentlich muss es so
sein. Stell dir vor, die sind im Orden, im Hauptquartier und Sirius spielt mit dem Spiegel am Tisch rum, ja. Einfach nur, weil er sich denkt, falls Harry anruft. Ja. Komisch, dass man das so benutzt, ja. Das Wort. Ja, falls Harry sich meldet. Und dann fragt man Mandanges, der natürlich sieht, dass das ein altes Objekt ist, das man auch gut verschäbeln könnte, fragt dann vielleicht so scheinheilig nach, ey du, was ist das eigentlich? Und es gibt ja auch keinen Grund, das nicht zu erklären, vor allem im Orden selber. Ist jetzt nicht so, als wäre Mandanges der beste Freund von Sirius und super vertrauenswürdig, aber vielleicht, ich meine, dann hat er mal einen Whisky getrunken, der gute Sirius, und dann war die Zunge locker, hat er erklärt, das ist ein Zwei-Wege-Spiegel. Und so hat er es Aberforth dann verkauft.
Oder Mandanges hatte vielleicht ja auch sogar den guten Gedanken und hat gedacht, hier, den Spiegel verscherbel ich mal an Dumbledore, weil der Albus ist ja nicht mehr da. Deswegen jetzt an Aberforth, weil vielleicht möchte der den jungen Potter ja mal im Blick behalten.
Ja.
Und natürlich hätte er sich nicht an Lupin oder so wenden können, weil die wäre natürlich stinksauer gewesen, dass er diese Hütte daraus ausraubt.
Aber das ist natürlich ein sehr ehrenhafter und der ehrenhafteste Moment, den Mandanges jemals in seinem Leben hatte.
Gönnen wir ihm diesen Moment?
Eigentlich nicht.
Na gut.
Ich glaube eher, dass es ein Verkaufsargument war, weil er den Scheiß loswerden wollte und Angst hatte, dass Todesser hinter ihm her sind.
Dann habe ich mich natürlich auch noch gefragt, warum grundsätzlich der Orden nicht auch solche Spiegel benutzt oder auch diesen Spiegel. Weil, wie gesagt, Flohpulver wird überwacht, Eulen werden durchsucht. Also es wäre ja eigentlich auch die perfekte Gelegenheit für so Untergrundorganisationen, um heimlich zu kommunizieren. Also das ist irgendwie, man hätte das sinnvoller nutzen können. Ist richtig vergeudet das ganze Jahr.
Also sie hätten ja den Spiegel von Sirius, wenn wir jetzt davon ausgehen, die sind schwer herzustellen, davon gibt es nur eine Handvoll und die sind alle überall verstreut und sind nicht alle paarweise verfügbar, wie auch immer.
Vielleicht ist das sogar ein Einzelstück.
Ja, vielleicht. Aber dann hätte es natürlich auch sein können, oder es hätte wäre vielleicht sinnvoll, wenn sie den Spiegel ja auch verwendet hätten und nicht auf der Warteschleife gelassen hätten, mit Sirius und Harry die Kommunikation, die eh nicht stattgefunden hat.
Ja, deswegen sage ich ja, der war das ganze Jahr verschwendet und vorher ja auch schon. Also Sirius verschenkt den ja erst Weihnachten und den Orden gibt es ja schon davor.
Den Orden gab es ja auch schon viel früher, den hätten ja sie auch im ersten Orden schon verwenden können.
Vielleicht haben sie das ja, weiß ich ja nicht, da gab es James ja auch noch. Aber da denke ich mir so, ja gut, dass Sirius dann aber denkt, den schenke ich Harry, anstatt zu sagen, den lasse ich den Orden irgendwie drüber verfügen, das ist natürlich auch ein bisschen egoistisch, ne? Das passt zu Sirius wiederum.
Ja, natürlich. Gut, das wollte gerade sagen, ist jetzt nicht so verwunderlich, also dass Sirius dann nicht immer direkt an die ganze Gemeinschaft denkt, okay, aber sie verwenden ihn ja auch nicht.
Schade, Marmelade.
Hätte ja auch vielleicht sogar schon gereicht, hätten sie nur die beiden den Kontakt darüber aufrechterhalten. Da hätte ja keiner was gesagt. Die Informationen wären dann im Hauptquartier gewesen, die wären in Hogwarts gewesen, die hätten sich austauschen können, perfekt.
Ja.
Naja, es hat nicht geklappt, es sollte nicht sein, dieser Spiegel. Ich ist eins meiner Lieblingsartefakte tatsächlich.
Ja, aber ich finde, er ist tatsächlich auch einfach ein trauriges Artefakt, weil man immer denkt, es hätte auch anders laufen können.
Ja, natürlich.
Ja.
Aber das Leben ist dramatisch.
Dann sind wir jetzt schon beim Heuler. Der Heuler ist ein Brief in einem Umschlag, welcher so verzaubert ist, dass er den Inhalt des Briefes in der lauten Stimme des Verfassers eigenständig vorliest. Also ob man will oder nicht.
Genau.
Oft kommen Heuler in knallroten Umschlägen und manchmal rauchen oder qualmen sie schon am Rand, bevor es losgeht.
Ja, weil man muss die auch dann dringend öffnen. Weil wenn man die nicht öffnet, also nicht schnell genug, kann es gut sein, dass dieser Heuler beim Empfänger in die Luft geht und sich verbrennt, so leicht explodiert, wie auch immer. Aber es ist ja magisch, deshalb darf man das auf keinen Fall unterschätzen, was da passiert.
Genau, deswegen haben Empfänger eines Heulers häufig auch ein bisschen Angst davor. Denn natürlich weiß man sofort, darin steckt nichts Gutes, eher negative Nachrichten. Also ob es jetzt Ärger oder Frust ist, kann natürlich alles sein. Auf jeden Fall ist es ernst, wenn man einen Heuler erhält. Und wenn er einmal vorgetragen wurde, dann geht der Heuler in Flammen auf und zerfällt in Asche.
Toll, dann kannst du erstmal putzen.
Ja, das auch noch. Dann setzen die schon genug andere Sorgen. Wie lange es Heuler schon gibt, ist unklar. Grundsätzlich passt, finde ich, der Heuler aber recht gut zu diesem dramatischen Gemüt von Zauberern und Hexen allgemein. Ich finde, es gibt auch sehr viele Gründe wahrscheinlich für Eltern, böse zu werden und einen Heuler zu verschicken, ob das jetzt ist wegen schlechter Noten oder Regelverstößen oder weil man sich mit einem Muggelgeborenen angefreundet hat, jetzt als Slytherin zum Beispiel. Ich glaube, da werden viele Heuler verschickt. Neville hat auf jeden Fall schon mal einen bekommen, entweder im ersten oder zweiten Schuljahr, und zwar von seiner Oma. Und auch Ron bekommt im zweiten Schuljahr einen von Molly, nachdem er das fliegende Auto seines Vaters genutzt hat, um damit nach Hogwarts zu fliegen. Wie findest du die Darstellung im Film des Heulers im zweiten Teil?
Ja, doch eigentlich ganz gut.
Ich finde die auch gut. Mag ich sehr.
Weil im zweiten Teil ist das doch noch so mit der Zunge.
Genau,
ne?
Das finde ich witzig. Ja.
Das finde ich gut gemacht, das ist lustig, unterhaltsam. Und im fünften Teil, wenn...
Ja, aber es ist ja auch eigentlich kein Heuler. Das ist eigentlich nur ein offizieller Brief. Der wird nur im Film so dargestellt wie ein Heuler. Das finde ich aber irgendwie doof.
Ja, genau, gut. Aber... Genau, und der ist so ein schöner Heuler, weißt du?
Gefällt mir.
Da haben sie dann so getan, als ob, nee, genau, den mag ich auch nicht. Ich finde den, das ist ja keine das ist ja kein angenehmer Anblick eigentlich, so ein Heuler.
Und es gibt auch nicht so einen Heuler oder so einen Heuler, es gibt halt Heuler.
Ja, genau. Das ist halt eine bestimmte Art, Briefe zu verschicken und das ist, glaube ich, immer gleich.
Ja.
Neville bekommt nochmal einen Heuler in seinem dritten Schuljahr. Weil er ja die Passwörter verliert. Eigentlich kann er ja dafür gar nichts, weil das war ja Krummbein, der das geklaut hat. Aber dennoch schickt seine Oma ihm da einen Heuler.
Percy erhält außerdem nach dem Chaos bei der Quidditch-Weltmeisterschaft im vierten Buch mehrere Heuler und er wird im Ministerium bestimmt auch nicht der Einzige sein. Weder davor noch danach. Ich glaube, wenn Heuler wirklich im Ministerium bei den betreffenden Leuten ankommt, dann haben die viele Heuler da im Haus. Auch Hermine erhält in diesem Jahr Heuler und zwar von entzürnten Lesern des Kimcorn-Artikels, in dem Rita schreibt, dass sie mit Krumm und Harry spielt. Und deswegen denke ich, Hagrid hat bestimmt auch welche bekommen.
Bestimmt, aber total unangemessen, so einen Heuler zu schicken. Wer macht sich denn die Mühe, da so einen Brief?
Das ist so lächerlich.
Ja, vor allen Dingen, das ist ja so, als würde ein Hater uns eine Sprachnachricht darüber schicken, wie kacke wir sind. Das macht doch auch keiner. Also wir kriegen eh nicht so viel Hate, aber also gar nicht eigentlich, aber...
Nee, das ist wirklich strange.
Das ist doch so voll persönlich. Yeah. Später schickt ja dann auch noch Dumbledore Tante Petunia einen Heuler, um sie daran zu erinnern, dass sie ja auch Verpflichtungen Harry gegenüber hat, wenn er zu Hause ist und ihn nicht so vernachlässigen soll.
Genau, die Worte, die darin benutzt werden, sind »Denk an meinen letzten«. Ob damit jetzt ein letzter Heuler oder ein letzter Brief gemeint ist, das ist unklar.
Hm.
Ich finde es irgendwie spannend, weil ich mich natürlich frage, wie funktioniert das Erstellen eines Heulers? Also schreibt man da überhaupt was oder spricht man das irgendwie wirklich einfach nur ein und irgendeine Feder, die man dafür braucht, schreibt das auf? Oder
ja, Pergament.
Ja, ich weiß nicht, also ist es besonderes Pergament und eine besondere Feder oder verzaubert man einfach einen Brief, den man geschrieben hat?
Ich glaube, man verzaubert einen Brief. Wie willst du einer Feder sagen? Bitte... Also du kannst einer Feder das diktieren.
Das ist spannend, oder?
Das ginge vielleicht. Du diktierst, aber dann müsstest du, aber das ist doch auch Quatsch. Ja, aber das ist doch dann auch doof, weil dann müsste, das ist doch wieder, dann müsste jeder eine Feder haben für Heuler nur. Das ist doch auch Quatsch, als ob die Weasleys Geld dafür haben, sich einen Heulerfeder zuzulegen. Außer aus dem Ministerium.
Ja, oder du musst halt extra zu so einem magischen Poststand gehen und die machen das dann für dich. Das wäre sehr umständlich.
Ach, weiß ich nicht. Nee, also ich glaube, du schreibst das auf und dann verzauberst du das und dann
das
aus Magie heraus. Das geht magisch. Der kann
da,
also so Heuler wissen, wie du dich fühlst, wenn du einen Heuler schickst.
So oder so finde ich diese Heuler ganz schlimm, vor allem in Hogwarts, weil andere Schüler hören das mit an, dass Eltern irgendwie mit dir schimpfen oder irgendwie unzufrieden sind. Ich finde, das ist voll die Schmach, also voll die Erniedrigung. Ich verstehe Mollys Frust. Weil da hängt ja auch Arthurs Job mit dran und so bei Ron. Aber das hätte auch anders funktioniert.
Natürlich hätte das anders funktioniert. Weil, wenn jetzt zum Beispiel keine Ahnung, wären sie an King's Cross gewesen oder so, hätte sie ja niemals so eine große Szene gemacht. So ist es natürlich einfach, einen Heuler zu schicken,
ja,
weil du die Reaktion des anderen ja überhaupt nicht mitbekommst. Das heißt, du kannst dich aufregen, dich echauffieren, ob jetzt zu Recht oder Unrecht. In dem Fall hatte sie natürlich auch recht, aber der Weg war falsch, aber sie hat Rons Reaktion ja gar nicht mitbekommen. Sie hat quasi sich von der Seele geredet, was sie auf dem Herzen hatte. Und Ron hat ja auch in dem Schuljahr dann totale Probleme damit, sich an seine Eltern zu wenden.
Ja.
Ne? Also, weil theoretisch sind die Weasleys ja schon, die haben einen großen Familienzusammenhalt. Aber Ron ist ja eigentlich überhaupt nicht so der Typ, nach Hilfe zu fragen und gerade auch überhaupt nicht bei seiner Familie. Und da ist natürlich so ein Heuler in der Öffentlichkeit jetzt auch nicht unbedingt so ein Ding, wo du sagst, so, ja, Junge, Fehler passieren, manchmal kommen wir drüber hinweg, wir sind eine Familie. Hm. Sondern das ist ja ausgeschimpft vor der ganzen Schule theoretisch. Und da waren ja viele Leute anwesend in der großen Halle. Und deshalb finde ich Heule allgemein schlimm. Ja, das ist genau das Gleiche für Neville.
Ja, total.
Der hat ja auch kaum Selbstbewusstsein.
Bei allen Schülern, es ist egal. Es gibt keine Rechtfertigung für einen Heuler. Weder bei Fremden als Hate, noch irgendwie bei Leuten, die ja versuchen, ihren Job zu machen. Also ich finde es auch im Ministerium unangebracht. Ja. Also sorry, also es gibt keine Rechtfertigung. Warum gibt es Heuler? Ich finde es doof. Also, ja.
Nee, genau. Also genau, du kannst ja Briefe schreiben als Eltern, aber Heuler sind too much.
Ja, klär das privat einfach.
Ja.
Ja, und dann frage ich mich halt auch, wie schlimm ist so eine Explosion, wenn man den Heuler ignoriert, weil das ist ja so das große Angstthema.
Ja, ich hoffe nicht so schlimm.
Ja, Percy hat auf jeden Fall mehrere Brandlöcher in seinem Tisch. Dann habe ich mich gefragt, ist das, weil die danach in Flammen aufgehen oder hat er sie ignoriert, weil er sie nicht einfach alle schnell genug öffnen konnte quasi?
Ja.
Ich würde einfach dann Voldemort permanent Heuler schicken, ehrlich gesagt. Wie witzig wäre das denn?
Oh, wie genervt
wäre das. Einfach so alle, also weißt du, es wäre so eine Schulstunde und wir sagen so, und jetzt schreiben wir mal alle hunderte Schüler hier, einen Heuler an Voldemort. Das wäre so witzig.
Ja, oder auch mal an Lucius.
Einfach nur so. Einfach so, um ihn zu ärgern.
Bestimmt lustig wäre. So auf sein Anwesen, weißt du, wenn er da seine.
Ja, weil du brauchst ja keine Adresse. Die Eule findet das schon.
Nee, ja, genau. Nee, das ist ja nicht so problematisch. Also da, so Privatsphäre in der Wizarding World ist auch nur so bedingt notwendig, also möglich.
Mhm.
Ja, es ist witzig.
Ich finde es auch irgendwie schwierig, also dass die überhaupt dann zum Beispiel so im Ministerium oder so ankommen. Also dass die nicht vorher abgefangen werden. Also jetzt Percy, schön und gut, aber Fudge, sorry, muss der sich auch um seine eigenen Heuler kümmern? Der wird hunderte Heuler bekommen, ja?
Ja.
Auch im Tagespropheten. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass so Journalisten oder so auch ständig beschimpft werden. Eigentlich ja jeder, der irgendwo in der Öffentlichkeit steht.
Ja, wahrscheinlich. Ja, aber wenn das so geläufig wäre, Heuler zu schicken, hätte Harry vielleicht auch schon häufiger Heuler gekriegt.
Ja, aber wenn Percy selbst welche bekommt.
Ja, weil der Assistent ist.
Ja, weil er da dieses komische Interview doch mal gegeben hat oder so. Ja, das ist auch.
Das war ja vielleicht gar nicht er persönlich. Ich glaube, es ging weniger um Percy Weasley, als dass er nur auch ein verlängerter Arm des Ministeriums war.
Also vielleicht ist Percy die Stelle, die das im Ministerium abfängt.
Ja, vielleicht.
Toll.
Dann sind jetzt die Stundengläser dran. Das sind vier riesige Sanduhren, eine für jedes Haus und die stehen in den Nischen in einer Ecke gegenüber dem Haupteingang in der Eingangshalle von Hogwarts.
Mhm.
Sie zählen automatisch die Hauspunkte, die vergeben werden. Jede Sanduhr ist mit Edelsteinen statt mit Sand gefüllt und jedes Haus hat quasi einen anderen Edelstein. Und zwar haben die Gryffindors natürlich Rubine, weil sie rot sind. Die Ravenclaws haben Saphire, die Hufflepuffs Diamanten und die Slytherins, wie könnte es anders sein, haben Smaragde in den Sanduhren. Ein Stein steht quasi für einen Punkt.
Ja, und Lehrer und Vertrauensschüler können Punkte vergeben oder abziehen.
Mhm.
Zum Beispiel für Regelverstöße oder für gute Leistungen. Und genau in dem Moment, wo sie das aussprechen, wandern dann entweder die Edelsteine nach oben, wenn es Punkte abgezogen werden, oder sie fliegen nach unten, wenn sie welche bekommen.
Mhm.
Und am Ende des Schuljahres werden die Punkte gezählt und das Haus mit den meisten Punkten erhält den Hauspokal.
Wow, das ist so cool. Das haben wir auch schon ein paar Mal kritisiert. Mhm.
Da komme ich auch gleich auch nochmal zu.
Ja, es ist ja so, dass die Stundengläser während des Jahres so ein bisschen zur Motivation dienen sollen, so ein kleiner Ansporn, dass man sich anstrengen muss, sich gut betragen muss. Gerade die Gryffindors werden ja auch oft für Mut belohnt.
Mhm.
Gerade unser Trio kennt sich damit gut aus. Schafft natürlich auch irgendwie so ein großes Konkurrenzdenken zwischen den Häusern. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch insbesondere zum Ende des Schuljahres, wenn eh alle schon fertig sind mit den Nerven, auch nochmal, wir kriegen das jetzt natürlich durch Harrys ganze Abenteuer nicht so mit, aber ich könnte das mir vorstellen, dass am Ende des Jahres es nochmal für normale Schüler, die nichts mit Harry zu tun haben, echt anstrengend werden kann, zu versuchen, da so ein paar Punkte gut zu machen. Gerade Slytherin und Gryffindor kriegst du ja meistens eh nicht so gut eingefangen, aber du möchtest dann ja vielleicht so auch dein Jahresziel erreichen, vielleicht gibt es da eine bestimmte Punktzahl, die man erreicht haben möchte als Ravenclaw oder auch als Hufflepuff, wo man sagt, ja gut, da mit der Punktzahl haben wir jetzt natürlich nicht gewonnen, aber wir können damit gut leben, weil wir das Feuer überboten haben oder so. Also denken die so weit?
Ja, ich glaube, für dich individuell ist es schön, weil du kannst sagen, okay, ich habe für mein Haus so und so viele Punkte gesammelt. Ja,
ja, genau.
Bestrafungen finde ich immer schwierig, vor allem, weil die so unverhältnismäßig sind. Und vor allem sind die Lehrer dabei ja auch so ungerecht. Also Snape zieht Punkte ab, wie er irgendwie lustig ist, auch nach Sympathie. Da haben die Gryffindors einfach grundsätzlich eine schlechte Karte. Dann finde ich es auch komisch, dass Quidditch mit reinzählt, aber jetzt irgendwie keine anderen Clubs oder Vereine, was auch irgendwie fies ist. Also warum bekommt nicht der Gewinner vom Koboldstein-Club auch irgendwie Punkte fürs Haus?
Ja.
Dann ist es natürlich auch irgendwie kein Wunder, dass die Ravenclaws und Hufflepuffs irgendwie kaum eine Chance auf den Hauspokal haben.
Ja, genau.
Wenn die einzigen ehrgeizigen Lehrer ja auch Minnie und Snape sind.
Ja, eben.
Und Sprout und Flitwick.
Ja.
Die vergeben halt Punkte nach Leistung. Ja, sie loben ja auch mal irgendwie die Hermine oder so. Aber halt gerecht auf alle Häuser verteilt. Und ich glaube auch, ziehen wirklich nur im äußersten Notfall Punkte ab. Und Snape zieht halt den Gryffindors ständig Punkte ab. Zum Beispiel bekommt Hermine irgendwie 5 Punkte abgezogen, weil sie die Antwort reinruft und nicht dran war. Wo ein Flitwick vielleicht einfach nur sagen würde, bitte melden, Miss Granger.
Ja, genau. Genau, so funktioniert das. Und dann kommt natürlich auch noch dazu, wir wissen das jetzt zum Beispiel auch von Draco, weil die Vertrauensschüler dürfen ja auch Punkte abziehen, wie sie möchten oder nicht oder auch nicht oder doch und dürfen auch Punkte vergeben. Und gerade Vertrauensschüler, die ja auch sehr parteiisch sind, ähnlich wie die Hauslehrer, haben da natürlich auch, ich finde, viel zu viel Verantwortung, viel zu viel Handhabe darüber. Ich meine, am Ende ist das natürlich nur der Hauspokal. Dann hat dein Haushalt für ein Jahr vielleicht so ein Hauspokal da bei sich stehen im Gemeinschaftsraum. Aber es schürt ja auch so viel Negatives das ganze Jahr über, dass ich finde, dass das die Vertrauensschüler da nicht so drin rumwursteln durften.
Vor allem, also jetzt mal ehrlich, wenn ich jetzt Vertrauensschülerin wäre, ja, dann würde ich doch einfach, wenn ich in den Schlafsaal komme und dann sehe ich dich da, würde ich sagen, 5 Punkte für Ravenclaw, weil du eine coole Hose anhast. So als, also ja, genau, das ist doch voll manipulativ, je nachdem, wie du halt drauf bist als Vertrauensschüler. Finde ich irgendwie auch ganz komisch. Und ich hoffe ja auch ernsthaft, dass Filch die nicht zählen muss, sondern dass das irgendwie magisch erfolgt. Weil ich sehe da schon Filch nächtelang sitzen und Steine zählen, der Arme.
Naja, stimmt wohl. Nee, nächtelang hast du ja keine Zeit, weil beim Festessen am Ende des Schuljahres muss das ja fertig sein. Und ich könnte mir vorstellen, dass bis zur letzten Sekunde wird da ja Punkte verteilt. Das heißt, Filch hat keine nächtelange Zeit, um das zu zählen. Deshalb gehe ich jetzt sehr stark davon aus, dass das magisch passiert.
Ja, wahrscheinlich.
Also ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht nicht eine Zahl steht, sondern irgendwie so mit römischen Zahlen oder in Runen oder so. Dass das da und Dumbledore kann das lesen oder ich weiß es nicht.
Ja.
Weil sonst macht das ja wirklich keinen Sinn.
Das stimmt.
Vielleicht gibt es ja auch einen Zählzauber.
Wahrscheinlich. Meistens bekommen wir nur diese Aussprachen mit, also zum Beispiel im Unterricht. Und selten sehen wir wirklich, wie die Edelsteine sich im Glas bewegen. Und besonders wichtig sind die Punkte sowieso eigentlich nur in den ersten Jahren. Im ersten Schuljahr gibt es ja zum Beispiel dieses Drama, dass Harry, Hermine, Neville und Draco so viele Punkte verlieren, weil sie nachts unterwegs sind. Das ist, finde ich, auch ganz schön unverhältnismäßig. Deswegen sind ja auch alle total sauer, auch die Ravenclaws und Hufflepuffs, weil Gryffindor ja damit die Führung gegen Slytherin verliert. Auffällig ist es vor allem im 5. Jahr, weil Umbridge eigentlich mehr oder weniger auch dafür sorgt, dass das Gryffindor-Stundenglas eigentlich immer leer ist.
Ja.
Und da finde ich es ganz spannend, weil Anfang des Schuljahres, als Harry auf Snape trifft, weil er zu spät aus dem Hogwarts-Express steigt im 6. Schuljahr, da zieht Snape ihm Punkte ab und sagt, jetzt würde Gryffindor mit Minuspunkten ins Schuljahr starten. Und das ist merkwürdig, vor allem, weil ein Jahr zuvor Snape Gryffindor keine Punkte mehr abziehen konnte, weil Gryffindor keine Punkte mehr hatte wegen Umbridge. Und Minnie musste dann am Ende des Schuljahres erst welche verteilen, bevor Snape wieder welche abziehen konnte. Also das ist ein Folgefehler in den Büchern.
Ja, entweder das oder Snape wollte witzig sein auf merkwürdige Art und Weise.
Ja, okay. Ich weiß nicht, was ich von diesem Humor halten soll.
Ist auch ganz untypisch tatsächlich, deshalb macht es nicht so viel Sinn. Ja, vielleicht hat JK sich da vertan. Ist jetzt auch nicht dramatisch.
Nee, ist nicht dramatisch, aber es ist mir jetzt aufgefallen.
Ja. Nee, hast recht.
Bei der Schlacht auf dem Astronomieturm und der darauffolgenden Flucht von Snape und Draco geht im Kampf ein Stundenglas kaputt, sodass die roten Rubine in der Halle herumliegen wie Blut. Aber natürlich kann der Schaden umgehend repariert werden. Später, also bei der Schlacht um Hogwarts, geht auch das Slytherin-Stundenglas zu Bruch, sodass die grünen Smaragde herumrollen. Und auffällig, finde ich, und das habe ich gelesen, ist, dass die beiden Stundengläser passend zu dem Tod von Dumbledore und Voldemort zerstört werden. Also als Dumbledore stirbt, geht das Gryffindor-Glas kaputt und als Voldemort stirbt, das Slytherin-Glas. Zufall? Ich glaube nicht.
Nein, ist nicht ausschlaggebend für den Tod, ne?
Nein.
Das ist ein schöner
Effekt, auf den man jetzt vielleicht gar nicht so sehr achtet.
Nee, genau, aber es ist da. So ein kleines Easter Egg. Ja. Das muss man suchen. Hat es auch gut gemacht.
Ja.
Mein größtes Problem, ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt genug besprochen haben, deshalb sage ich es nochmal. Ja. Mein größtes Problem ist, wie registrieren die Stundengläser, wer was sagt? Wie sind die magisch verzaubert, dass die, egal wo du dich auf dem Hogwarts-Gelände aufhältst, dass die das hören, verstehen, musst du dann das mit einem Zauberstab irgendwie fünfmal tippen und
nee, ich glaube, das ist unkomplizierter. Die sind quasi magisch einprogrammiert. Also am Anfang des Schuljahres, ne, klar, Lehrer sowieso, aber werden dann immer die Vertrauensschüler quasi dazu einprogrammiert. Und dann ist es quasi, werden die quasi magisch erweckt, wenn die Stimme das ausspricht.
Mhm. Ach so, okay. Aber das müsste ja eigentlich bedeuten, dass sie immer den gleichen 5-Punkte-Abzug vor Gryffindor. Und dann musst du es ja immer in dem Wortlaut sagen. Du kannst nicht einfach nur sagen, 5-Punkte-Abzug, sondern die müssen sagen, 5-Punkte-Abzug für Hufflepuff.
Ja.
Weil sonst würde das nicht zählen, weil woher sollen sonst die Stundengläser verstehen, was sie machen sollen? Weil sonst, ne?
Und wenn das dann vergessen wird, dann hast du Pech gehabt. Das überprüft ja wohl kein Schüler, ob sich da in dem Moment dann wirklich 5 Punkte bewegt haben.
Ja.
Stehst ja eh also nie davor.
Muss man da auch immer, zumal sie ja auch in den Filmen, wo ganz anders sind, ne, da sind die hinterm Lehrertisch.
Ja, genau.
Und nicht in der Eingangshalle. Ja, dann sind wir schon bei Gryffindors Schwert.
Das Schwert ist ein uraltes Artefakt, ursprünglich von Godric Gryffindor. Es ist also schon 1000 Jahre alt. Außerdem ist es Kobold gefertigt, also auch sehr mächtig. Es ist ein reines Silberschwert mit roten Rubinen bestückt und das ist ja auch der gleiche Edelstein, den Godric auch für dieses Gryffindor-Stundenglas verwendet hat. Und auch Gryffindors Name ist auf dem Schwert eingraviert. Das Schwert ist in erster Linie erstmal so eine normale, sag ich mal, Kampfwaffe des Mittelalters. Mhm. Aber es hat natürlich auch Besonderheiten. Und zwar nimmt das Schwert alles auf, was es stärker macht und es erscheint auch nur wahren Gryffindors, wenn sie in Not sind. Es besitzt also keine Loyalität zum Eigentümer, sondern nur zum Mut quasi.
Ist es so, dass das Schwert nur aus dem Hut entnommen werden kann oder erscheint es auch einfach so?
Es erscheint, glaube ich, auch theoretisch einfach so.
Es passiert in unserem Leben mit Harry ja nicht.
Es ist so, es erscheint zweimal. Beim ersten Mal erscheint es Harry in der Kammer im Hut und Harry drückt den Hut an sich und flüstert die ganze Zeit, bitte, bitte hilf mir. Schickt mir irgendwas, was mir hilft. Ne? Und dann erscheint das Schwert. Vorher hat er sich ja ganz klar auf Dumbledores Seite gestellt und da er auch seinen Mut und seine Gryffindorigkeit bewiesen. Und ich vermute, dass das bei Neville einfach ähnlich war. Neville hatte den Hut auch auf dem Kopf und wahrscheinlich hat er da in seinen Gedanken oder geflüstert, wir haben es nicht mitbekommen, auch irgendwie um irgendwas gefragt, womit er jetzt irgendwie was machen kann. Ist jetzt meine Vermutung, weil ich glaube, das musst du aktiv irgendwie machen.
Aber es ist natürlich krass, dass es aktiv jedes Mal mit in Verbindung des Hutes war und wir noch nie eine Situation erfahren haben von einem wahren Gryffindor. Es hätte ja auch Neville treffen können, zum Beispiel der der ist ja auch hin und wieder mal in Notlagen, so ist es ja nicht. Woher weiß denn das Schwert, ob es jetzt ein Hilferuf ist, aus mutigen Gründen, um sich selbst zu verteidigen oder seinen Standpunkt oder seine Werte, oder ob du das quasi, der Hut hat das jetzt in beiden Situationen ja total gecheckt und Dumbledore hat ja auch den Hut verschickt mit der Intention, ja, dass Harry soweit sein wird, ja, das Schwert da rausziehen zu können. Und so war es ja dann bei Neville auch. Der Hut war halt, bei Neville war es vielleicht ein glücklicherer Zufall, weil, auch wenn es kein glücklicher Moment für Neville war. Und bei Harry war es halt einfach von Dumbledore, ja, inszeniert, erhofft, weil, ja, Dumbi clever ist.
Der Hut ist ja auch von Godric.
Ja, genau.
Vielleicht ist es also doch so, dass der Hut quasi dadurch, dass er sich über deine Ohren legt, irgendwie auch so ein bisschen die Gedanken wieder aufgreift und so. Yeah. Vielleicht hat es doch mit dem Hut zu tun, weil beides von Godric ist. Kann natürlich sein.
Ja, weil ich könnte mir, also ich finde es so ein bisschen schwierig dran zu glauben, dass es nicht in Verbindung mit dem Hut geht, weil das wäre vielleicht auch überliefert, wenn du das, oder es hätte Dumbledore vielleicht mal gedroppt, dass er gesagt hat, wenn du Hilfe brauchst, oder Sirius, ne, der ist ja auch ein Gryffindor, dass man einfach schon gehört hätte, wenn ein Gryffindor Hilfe braucht, dann muss er sagen, bitte hilf mir Godric, bitte hilf mir Godric, bitte hilf mir Godric, und dann erscheint das Schwert. Wenn du mutig genug bist oder Gryffindor genug, sonst natürlich nicht.
Ja.
Das heißt, du brauchst vielleicht den Hut.
Wahrscheinlich irgendwie doch.
Der das Transportmittel ist. Ja, aber ich finde es schon sinnvoll, weil Godric war ja auch ein cleverer Typ und der Hut ist super clever.
Ja, und sonst hätte sich Harry doch das Schwert auch irgendwie herbeigewünscht, als er in Not war, weil er die Horcruxe nicht zerstören konnte.
Ja, genau.
Und da ist es ja auch nicht aufgetaucht.
Ja, eben. Deshalb, das macht schon, die Kombi macht schon Sinn. Sind schon Best Friends Forever.
Das passt schon.
Also es ist nicht abwegig. Das Schwert wurde ganz nach den Wünschen von Godric angefertigt in der besten Koboldschmiede, die es zu der Zeit einfach gab.
Ja, sogar von Ragnuk, das ist der damalige Koboldkönig gewesen, weil es ist immer der krasseste Koboldschmied, der König.
Ah ja, also du wirst König, wenn du merkst, dass du krass wirst.
Okay. Ja, also es zählt wirklich auch, also habe ich nochmal nachgelesen, bei den Kobolden zählt quasi nicht, dass der König sich dann ausruhen kann, sondern nein, der König arbeitet quasi am meisten.
Ah ja, okay.
Ja. Das ist krass, ne?
Auf jeden Fall war dann dieses Schwert, was Ragnuk erschaffen hat, ja wahrscheinlich das beste Schwert, was man hätte haben können. Er wollte es nämlich eigentlich gar nicht abgeben. Er wollte es dann lieber für sich selbst behalten. Händigt das Godric trotzdem aus, erzählt dann aber später, wahrscheinlich kurze Zeit danach, dass Godric es ihm gestohlen hat und schickt dann seine Bediensteten, seine Anhänger los, um es wieder zurückzuholen. Weil die glauben natürlich ihrem König und nicht Godric, der ein Zauberer ist und was hat anfertigen lassen. Und Godric bekämpft sie dann auch, er muss sich ja wehren, mit dem Zauberstab tatsächlich. Und statt sie zu töten, schickt er sie einfach nur zurück zu Ragnuk, um ihm mitzuteilen, dass er das jetzt nicht mehr versuchen sollte, das Schwert zu holen, weil er es sonst gegen sie richten würde. Und irgendwie, aus irgendeinem Grund, ist für Ragnuk das dann okay. Ich meine, er ist dann natürlich sauer, sein ganzes Leben, nimmt wahrscheinlich auch diese Wut mit ins Grab. Aber er nimmt diese Drohung von Godric ernst. So entsteht einfach auch diese Legende von dem Diebstahl des Schwertes. Und das ist ja auch Teil der Geschichte der Koboldgemeinschaft tatsächlich. Also
ja, und jetzt darf man nicht vergessen, das ist die Sicht von Godric. Und wir wissen ja, dass die Kobolde ein sehr eigenes Verständnis von diesem Besitz haben, weil laut Kobolden gehört alles, was sie anfertigen,
denen.
Auch wenn sie das quasi weitergeben, dann ist es aber eher wie so eine Art Leihe oder ein Leasing. Ja. Und eigentlich gehört es aber den Kobolden. Und das kann natürlich auch einfach ein Missverständnis gewesen sein, dass Godric das halt einfach so dargestellt hat, das gehört jetzt mir und das ist meins und du hast kein Anrecht dazu. Und hat damit Ragnuk verletzt. Und deswegen erzählt er das, der hat mir das gestohlen. Ne? Also aus Godrics Sicht klingt das direkt so egoistisch und boshaft. Mhm. Für Ragnuk war es aber einfach nur eine Klarstellung, so von wegen, ja nicht, dass wir uns hier falsch verstehen, das gehört eigentlich mir, ich habe es aber für dich gemacht. So, ne? Ja, und vielleicht aus dieser Arroganz heraus, die Ragnuk dann nicht gefallen hat, wollte er das Schwert zurückhaben, weil er dachte, okay, der hat es gar nicht verdient, weil er das nicht zu schätzen weiß.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die Vision, die Godric hatte von diesem Schwert, das übertroffen hat, was Ragnuk sich vielleicht selbst überlegt hätte, und Ragnuk es dann behalten wollte, weil er selber, weil er das geil fand.
Ganz ja, einfach. Das auch. Ja, auf jeden Fall. Es ist, glaube ich, einfach ein beidseitiges Missverständnis. Mega. Also, dass die da so gegeneinander gekämpft haben, ist unnötig.
Genau. Vielleicht hätte man einen Mittelweg finden können.
Ja, also ich glaube, dass Ragnuk das geil fand, klar, und hätte Godric das auf eine andere Art und Weise zu schätzen gewusst, so von wegen, boah, du hast ja ein mega krasses Schwert gemacht und ich weiß, wie viel dir das bedeutet und das ist ja sehr ehrenhaft von dir, dass du das jetzt dennoch abgibst und so, obwohl das so was Besonderes ist, dann hätte Ragnuk vielleicht gar nicht versucht, es sich zurückzuholen, sondern hätte gedacht, okay, wenn Godric tot ist, dann hole ich es mir.
Ja.
Dadurch, dass das jetzt aber so unglücklich von Godrics Seite auch lief, hat das ja erst zu diesem Streit geführt.
Ja.
We will never know. Das
könnte natürlich sein, ja. Nee, das werden wir tatsächlich nicht erfahren.
Wir lernen das Schwert erst in Harrys zweitem Schuljahr kennen, denn es erscheint Harry ja, wie gesagt, in der Kammer des Schreckens bei dem Kampf mit dem Basilisken. Ich finde es da noch ganz spannend, weil es Harry natürlich bei diesem Kampf eben hilft, weil sonst wäre er wahrscheinlich in der Kammer gestorben. Aber es hilft Harry ja auch bei seinem inneren Kampf, ob er jetzt eben ein Slytherin oder ein Gryffindor ist. Und weil das Schwert eben nur einem wahren Gryffindor erscheint, ist es ganz eindeutig, dass er ein wahrer Gryffindor ist. Und solange das Schwert nicht gebraucht wird, liegt es im Büro des Schulleiters in einer Glasvitrine. Und Dumbledore selbst benutzt das Schwert sogar auch, nämlich im sechsten Schuljahr, als er damit nämlich den Horcrux im Ring von den Gorns zerstört. Denn das Schwert hat inzwischen ja das Gift des Basilisken aufgenommen und kann daher Horcruxe zerstören. Dumbledore hinterlässt Harry das Schwert in seinem Testament, natürlich damit Harry die Horcruxe besiegen kann, aber es gehört ihm ja eigentlich nicht, weswegen er es ja auch nicht einfach vererben kann und das Ministerium entscheidet dann, dass es in Hogwarts bleiben muss. Dumbledore lässt außerdem eine Fälschung des Schwertes anfertigen, in der Hoffnung, dass Harry das echte für seine Horcrux-Suche nutzen kann und nur Snape weiß von dem zweiten Schwert. Voldemort befiehlt Bellatrix, das Schwert in ihr Verlies zu bringen, doch Snape gibt Bellatrix die Fälschung, was sie jedoch nicht bemerkt.
Genau, und später versteckt dann Snape das echte Schwert in diesem gefrorenen See im Wald und kann dann eben mit seinem Patronus Harry zu diesem Ort leiten. Also das ist schon recht clever gemacht. Der Auftrag kam von dem Porträt von Dumbledore tatsächlich. Harry und Ron können ja das Schwert dann bergen und Ron kann mit dem Schwert dann das Medaillon zerstören. Das Schwert ist ja ab diesem Zeitpunkt Teil der Reisegruppe um das Trio, also ist ja mit dabei. Und sie werden ja später dann von Greifern aufgefasst und mit ins Malfoy Manor gebracht. Und einer von den Greifern hat das Schwert natürlich auch an sich genommen und nimmt es und zeigt es quasi in dieser Runde, wo sie sich da befinden. Unter anderem ist ja auch Bellatrix da anwesend. Und die bekommt dann natürlich gleich ein bisschen Stress, weil sie denkt, jemand war in ihrem Verlies. Zu dem Zeitpunkt war aber noch niemand in ihrem Verlies tatsächlich. Hermine wird gefoltert, um herauszufinden, woher sie das Schwert haben. Und um dieser Situation zu entgehen, versucht Harry ja Griphook, der auch im Malfoy Manor gefangen ist, zu überreden, eben anzugeben, dass das eine Fälschung ist, was sie da haben. Was sie aber nicht die Fälschung ist. Das ist ja ein bisschen verwirrend tatsächlich.
Ja. Ja, also Griphook soll ja wirklich verifizieren, ob es sich um das echte Schwert handelt. Und als Gegenzug für Harrys Vorschlag will er ja aber auch das Schwert dann haben. Und während der Schlacht von Hogwarts zieht Neville, wie gesagt, das Schwert dann aus dem sprechenden Hut, um damit Nagini, den letzten Horcrux, zu töten.
Genau. Und dann habe ich mich noch gefragt und ich habe auch direkt die Antwort dazu gefunden. Ja. Aber ich habe es mich erst gefragt, aber du kannst ja sagen, was du dazu sagst. Warum trägt dieser Mann, Godric Gryffindor, überhaupt ein Schwert bei sich? Ich glaube, in seiner Folge haben wir da auch schon drüber gesprochen. Und um das nochmal kurz zu erklären, die einfachste Antwort ist, früher hat man Schwerter getragen.
Ja, und er war wahrscheinlich Ritter, oder?
Ja, und unter Muggeln, gab es schon das Geheimhaltungsgesetz. Auf jeden Fall, zumindest konntest du nicht mit dem Zauberstab einfach überall unter Muggeln rumfuchteln.
Zauberstäbe waren auch gar nicht so geläufig damals.
Ja, das heißt, du musstest dich verteidigen können, du musstest angreifen. Natürlich hatte der ein Schwert und bestimmt hatte auch Salazar Slytherin ein Schwert. Nur von dem wissen wir halt nichts, weil das keine magischen Fähigkeiten hatte. Der hat ein ganz normales Schwert gehabt für den Alltag.
Ja, wobei ich das gar nicht mal glaube, weil ich könnte mir vorstellen, dass, wie gesagt, Schwerter waren Dinge, die Ritter hatten und vielleicht war Godric Ritter, halt ein sauberer Ritter, aber das mag es vielleicht auch geben und Slytherin war es nicht, weswegen er das nicht hatte.
Ja, aber die hatten ja trotzdem Dinger irgendwas zum Kämpfen hatten, die ja bestimmt.
Weiß ich nicht, aber ist ja auch egal.
Natürlich.
Auf jeden Fall.
Antonia, hast du mal eine Mittelalter-Sendung geguckt? Die haben alle Waffen.
Ja, weil das alles Ritter sind. Es Nein. ist nicht jeder im Mittelalter Ritter gewesen.
Aber du musstest doch trotzdem gucken, wenn du nachts angegriffen wirst, dass du mal jemanden
Würdest
kurz anstechen kannst.
Dann hattest du ein Messer
was
oder sowas.
Was denkst du denn? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Wenn du kein Schwert hattest, hattest du halt was Kleineres, aber doch kein Dolch, sondern auch sowas so.
Ich glaube nicht, das ist ja auch egal.
Leute, Salazar Slytherin hatte auch Waffen, um sich zu verteidigen,
ja, Waffen,
außerhalb
ja,
seines
Zauberstabs. Aber kein Schwert. Ich glaube nicht, dass das Schwert jetzt sowas Geläufiges war. Ist ja auch egal. Godric hatte eins und that's it. Das ist das Wichtigste. Ich habe mich gefragt, woher wusste Dumbledore, dass das Schwert funktionieren wird, als er den Ring zerstört hat? Also er hätte ja auch einfach Basiliskenzähne nehmen können. Die hätte er auch Harry weitervererben können. Und die waren auch verifiziert als Waffe gegen Horcruxe, weil damit hatte Harry ja schon das Tagebuch zerstört.
Und die hätte sich Dumbledore auch aus der Kammer des Schreckens auch so holen können.
Genau.
Weil ein Weg da reinzufinden wäre sicherlich möglich gewesen, wenn es Ron schafft.
Ja, klar.
Also das kann jetzt nicht das Problem sein. Ja, ich mal weiß es nicht. And learning by doing.
Ja. Und ist das Basiliskenblut im Schwert irgendwann aufgebraucht? Und was hat dieses Schwert sonst noch alles aufgenommen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Aber da kennen wir uns gar nicht so gut aus. Also es gibt bestimmt...
Das wäre aber spannend.
Ja, ich habe mir schon gedacht, vielleicht so ein paar Kräuter, die auch tödlich sein können zum Beispiel, die dann zum Beispiel jetzt vielleicht nicht gegen Horcruxe funktionieren, aber zum Beispiel gegen Menschen oder gegen wilde Tiere oder so, gegen Wölfe, was auch immer.
Funktioniert das auch mit so Dämonenfeuer oder so?
Mhm. Aber eigentlich ist Feuer ja auch immer nicht so gut und das Dämonenfeuer konnte auch einen Horcrux zerstören und hältst du es dann nur kurz da rein, so dippst du mal so in das Feuer rein, weiß ich nicht, ist auch voll riskant, also ich würde es nicht machen.
Nachher schmilzt das so.
Dämonenfeuer ist schon nicht so optimal.
Nein, stimmt.
Und so Feuer und Metalle ist meistens auch nicht so eine optimale Kombi, nicht, dass das so einen Knick kriegt und so, ne? Weiß ich nicht. Also,
ja, das stimmt auch schon. Das sind Sachen, worüber man spekulieren kann, aber die finde ich irgendwie ganz interessant. Na gut, das war aber doch eine interessante, aufschlussreiche Folge, würde ich sagen.
Ja, würde ich auch sagen. Das war länger als erwartet tatsächlich. Die Eulenpost habe ich auf Insta gefunden und sie ist von Anna. Und Anna schreibt, hallo liebe Schokofrösche, ich habe eine Eulenpost für euch. Aber erstmal wollte ich sagen, dass ich euren Podcast so gerne höre und nämlich immer auf dem Schulweg und wenn ich was Kreatives mache. Gerade habe ich die Folge über das Trimagische Turnier nochmal gehört und mir ist dazu eine Theorie eingefallen. Durmstrang soll ja in den ganzen Jahren nicht einmal gewonnen haben, sondern nur Hogwarts oder Beauxbatons. Und ihr habt gesagt, und dass die Schule ja schon einen Vorteil hat, bei der das Trimagische Turnier stattfindet, weil zum Beispiel auf dem Schulgelände ja schon Drachen oder andere Dinge gelagert werden.
Mhm.
Vielleicht hat das Trimagische Turnier also nie bei Durmstrang stattgefunden, weil sie den Standort der Schule ja auch einfach geheim halten wollen. Und deswegen hatten Hogwarts und Beauxbatons immer einen Vorteil. Vielleicht könnt ihr die Theorie ja besprechen in einer Schokofrosch-Folge. Die Nachricht ist so lang geworden, aber ich wollte euch noch sagen, dass ihr einen echt tollen Podcast macht und ihr beide sehr sympathisch seid. Ich höre euch einfach gerne zu, denn dann bekomme ich immer gute Laune. Macht weiter so. Liebe Grüße, Anna.
Liebe Anna, danke für deine nette Eulenpost. Das ist eine spannende Frage. Ich habe mich jetzt gerade gefragt, das müsste ja bedeuten, dass eigentlich immer die Heimschule gewinnt. Und das ist ja nicht so.
Ja. Nee.
Dennoch glaube ich, dass da was dran ist, dass eine Schule einen Heimvorteil hat, wenn es bei ihr stattfindet.
Ja. Aber das ist ja bei allen sportlichen Events so, da wo du zu Hause bist, ist es einfacher.
Ja, genau. Und ich glaube schon, dass es auch an dieser Zählung liegt. Also das ist vielleicht, ist man durcheinander gekommen mit wer hat gewonnen oder wer war Gastgeber.
Oh ja, klar.
Weil ich glaube schon, das finde ich schlüssig, dass es heißt, Durmstrang will halt so geheim bleiben, dass sie die Leute nicht zu sich einladen.
Ja.
Und deswegen sind sie nie Gastgeber. Das fände ich irgendwie schon interessant.
Ja.
Die Frage ist halt, haben die sich immer abgewechselt oder hat immer der Gewinner das nächste Mal ausgetragen?
Ah ja, ja klar, das würde ja Sinn machen, ne? So wie beim ESC, dass dann immer der Gewinner das nächste ausrichten muss.
Dann würde ich halt sagen, okay, dann hat halt Durmstrang das halt abgegeben und gesagt, hier, Beauxbatons macht ihr mal.
Ja, ja, aber warum nicht? Ist, finde ich, nicht so abwegig. Ich meine, kann man ja schon...
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Durmstrang kein einziges Mal gewonnen hat, selbst wenn sie nicht den Heimvorteil hatten, glaube ich schon, dass... auch irgendwann mal ein Durmstrang-Schüler dabei gewesen sein muss. Außer, es war halt immer auch irgendwo Teil des Turniers, auf Menschlichkeit zu achten, auf Loyalität zu achten und sowas. Und das konnten einfach die Durmstrangs nicht so gut. Aber aus Erfahrung wissen wir auch, dass die Spieler eigentlich immer sehr brutal waren, also diese Aufgaben. Und ich glaube nicht, dass das irgendwie, dass die Wert gelegt haben auf Charakter, ehrlich gesagt.
Nee.
Also ich würde diese Theorie, die ich gerade aufgestellt habe, direkt selber wieder verwerfen.
Hat sich wieder gelegt. Ja, aber vielleicht ist es, ich meine, das ist jetzt auch oft ausgefallen, das Streamagische Turnier, die Dokumentationen sind auch schwierig, vielleicht ist es auch einfach verfälscht.
Ja, wahrscheinlich.
Die ganze Statistik. Ja.
Hat Phineas Nicholas Black aufgeschrieben und der hat das den Durmstrangs nicht gegönnt.
Nee, genau. Und Hogwarts und Barbaton denken, wir sind die Größten, aber eigentlich stimmt.
Ja, wahrscheinlich.
Ist ja auch ein komischer Wettkampf.
Und Durmstrang wiederum erzählt allen, sie hätten irgendwie so und so oft gewonnen.
Ja, genau. Und Hogwarts erzählt, wir haben so oft gewonnen. Also jeder macht das so ein bisschen, wie er will und am Ende
wahrscheinlich.
Glaub, was du willst.
Ja.
Okidoki.
Schön. Schöne Sache, Harry, schöne Sache. Ich würde sagen.
Ja, ab ins Bett.
Ja, wir wünschen euch natürlich eine wundervolle Woche. Und nächste Woche geht's weiter mit Schokotratsch.
Ja, ich freue mich. Und
bis dahin, macht's gut.
Tschüss. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes.
Ja, voller Frühstart.
Frühstart.
Trau nie etwas.
Excuse me.
Achso, sorry. Nee, also du musst dich entschuldigen, du hast mich unterbrochen.
Entschuldigung.
Heute nehme ich alleine auf.
Ja, das ist nicht so schlimm. Ich klinge mich einfach aus und es wird ein Monolog. Das ist nicht so schlimm. Ich bin auch da.
Denkarium ist nämlich eine Kombination aus den englischen Wörtern. Das macht ja gar keinen Sinn. Vielleicht sollte ich erst mal sagen, wie es auf Englisch heißt.
Ja.
Okay, ich habe, was ist das? Aussehen, Benutzung, Verwendung und Geschichte.
Ja, das habe ich nicht.
Ach so, ich hatte eigentlich
hast eine du mir Struktur das da reingeschrieben?
Gruppe geschickt. Ja.
Ja? Immer. Nein. Ja,
natürlich.
Oh mein Gott, das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe jetzt hier was Eigenes
gemacht.
Ich mach
das immer.
Oh ja. Denn ich weiß gar nicht mehr. Ja?
Ja? Nee, mach du.
Sag ruhig. Ja? Ich sehe dich gerade nicht. Bist du noch da? Toni, hörst du mich?
Ja, ist die Verbindung schlecht oder was? Weil ich bin hier und bewege mich und rede ganz normal.
Nee. Ich sehe deinen Daumen, aber ich sag nochmal was.
Hallo, hallo.
Weiß ich jetzt nicht.
Also ich höre dich super toll.
Ich hab dich auch lieb.
Ich dich auch. So, Amber, wir sind bei 25 Minuten. Wir haben nicht mal die Hälfte gefühlt vom Denkarium. Wenn wir so weitermachen, dann haben wir eine 5-Stunden-Folge. Habe ich gerade gesagt, in derselben Situation? Nein. Außerdem lässt Dumbledore in diesem Buch Bertha Jorkins aus dem Denkarium steigen. Bla, 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 bla.
Schneidest du?
Das schneide ich jetzt, ich weiß nicht.
Okay.
Aber es klappt schon. In meinem Kopf hat das Sinn gemacht.
Er sieht das, also einmal ist das Denkarium da und dann ist das Denkarium da.
Damit bin ich nicht einverstanden.
Ja, ist auch okay.
Sybil, ja. Das kannst du gerne machen, da habe ich auch nur einen Satz. Aber das mit Snape, das finde ich jetzt schon verwirrend alles. Harry versucht gerade Legilimens. Was? Was lernt er nochmal? Oklumentik oder Legilimens?
Oklumentik.
Ja. In Wahrheit ist es ja aber diese demütigende Szene, in der James und Sirius Snape. Der Snape.
Weil du Schniefelus sagen wolltest, du kleiner.
Weil ich danach Pups. Schikaniere sage.
Also. Im siebten Teil. Jetzt muss ich mal einmal kurz nachdenken.
Wir alle wissen, dass Harry Voldemort. Wir alle wissen, dass Harry neugierig ist. Ich hätte fast gesagt, wir alle wissen, dass Harry Voldemort ist. Ich weiß nicht, warum ich das sagen wollte.
Ja.
Ja, und vielleicht ist es auch, weil. Nee, macht keinen Sinn. Vergiss es. Wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen.
Ach, das ist crazy.
Und sind noch immer beim Denkarium.
Ja. Ja, also entweder wir machen nur das Denkarium oder wir machen noch zwei weitere.
Wir nehmen jetzt einfach nochmal den Anfang auf. Das ist unsere Folge zum Denkarium. Nee, komm, wir ziehen das jetzt durch. Wir kürzen das jetzt alles ein bisschen.
Ich brauche ja nichts kürzen. Dann sage ich, hallo, also hier ist der Zweiwegerspiegel.
Fertig. Ich habe hier auch einfach stehen, Sirius gibt Harry James Spiegel. Ach so, er gibt Harry James
aber,
Spiegel.
Ja, klar,
und nicht,
den Teil.
Ich dachte im ersten Moment, hier steht einfach, als hätte ich Harry James genannt, weil er heißt ja Harry James Potter. Seit wann benutzen wir die Zweitnamen?
Ach so, ja.
Soll ich einfach weitermachen? Aber du hast noch so einen komischen Halbsatz angefangen. Ich weiß nicht, ob du den jetzt auch fertig sprichst.
Nein, also, ich habe jetzt Sirius, weiß ich auch nicht. Aber,
So, das ist eine ein Folgefehler. Denn das Schwert hat ja inzwischen das Gift des Basilikums.
Finde ich auch gut. Nehme ich.
Mein Gott, dieses Basilikum hat mich gerade richtig rausgekillt.
Und dann, nein, und es steht hier schon wieder nicht so, ne? Das ist auch schwierig. Und einer der Greife, das steht hier nicht. Und einer.
Was hat das Schwert? Ich kann dieses Wort Schwert nicht aussprechen.
Zum Beispiel könnte es ja auch sein, es gibt ja auch so Heilsteine zum Beispiel. Die machen ja theoretisch das Schwert auch stärker. Also es schwächt auf jeden Fall nicht. Aber es kann ja auch, wobei willst du, wenn du jemanden erstichst, auch gleichzeitig eine heilende Wirkung haben? Ja, komm, ich stech da. Nee.
Also das muss ja schon eigentlich als Waffe funktionieren. Also ich glaube nicht, dass es grundsätzlich darum geht, powerful things aufzunehmen. Es ist spät.
Mal kurz den Basilisken angestupst mit dem Schwert, direkt wieder geheilt. Nochmal. Das ist ja die dümmste Idee, die ich seit langem hatte. Ja, mit so ein paar Heilsteinen. Ich brauche jetzt auch einen Heilstein.
Ja.
Lustig.